Der Segen Abrahams und das wie ein Kind werden. Diese Lehre basiert zum Teil auf einem Text von Preston Ebay und ich habe mir erlaubt, daraus einige Notizen und die Grundlage für diese Offenbarung, die uns der Herr heute schenkt, zu verwenden. Ich habe einzelne kleine Untertitel mit Kapiteln gebildet, damit man später auch im Inhaltsverzeichnis den ganzen Ablauf nachschauen und nachsehen kann. Jesus und die kleinen Kinder, der Kleinste ist der Größte. So beginnt das Ganze. Das Kapitel 18 im Matthäusevangelium beginnt mit den Worten: In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als er ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer irgendein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Wer aber irgendeinem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anstoß gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen. Denn es ist notwendig, dass die Ärgernisse kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, verkrüppelt oder lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Gebt Acht, dass ihr nicht eins dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Umherirrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. Ebenso ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Soweit der Grundtext, Matthäus 18, Vers 1 bis 14. Jetzt haben wir zunächst einmal zwei Themen, die wir hier behandeln müssen, bevor wir weitermachen können. Das eine Thema ist, dass Jesus ein Kind nimmt und dieses Kind in die Mitte stellt und als Beispiel für ein Wesen aufzeigt, das befähigt ist, in das Reich der Himmel einzugehen. Das zweite ist, wir haben zwei Personen. Wir haben einen Mann, einen erwachsenen Menschen und ein Kind. Jetzt kommen wir zuerst mal zum Punkt 1. Wesen eines Kindes. Wir sehen das später noch, das ist nicht kindisch, sondern kindlich. Heute, ich hoffe, es fühle sich niemand betroffen hier, haben wir fast praktisch keine solchen Beispiele mehr. Unsere Kinder sind nicht mehr kindlich, sondern kindisch. Rebellisch, ungehorsam, selbstsüchtig, ichbezogen. Also wir können heute kaum mehr ein Kind nehmen, so wie Jesus damals, erzogen in einer hebräischen Familie, unter einem Patriarchos, einem Hausvater. Das war komplett, sage ich dir jetzt, ein anderes Kind als das, was wir heute sehen. Ich habe das in den Philippinen jetzt gesehen, ich habe das überall gesehen, auch unterwegs. Das sind sicher nicht die Eigenschaften, die Jesus hier anspricht. Das sehen wir dann später. Wenn die Erziehung, wenn die Wiederherstellung aller Dinge auch in der Erziehung greift, dann kommen wir wieder auf dieses Niveau eines Kindes, das sich unterwirft. Es geht um die Unterwerfung. Und auf der anderen Seite der Gegensatz der Selbsterhebung. Er sagt also, klein ist groß und groß ist klein. Wenn die Kinder schon erwachsen sein wollen, obwohl sie noch gar nicht erwachsen sind, dann geschieht das, was heute geschieht, ungehorsam, rebellisch, selbstsüchtig, ichbezogen, lieblos, gottlos. Und das ist sicher nicht das Wesen, was hier Jesus uns zeigen möchte. Ist das soweit verständlich? Das ist keine Verurteilung, sondern eine Beurteilung der Sachlage. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Im ersten Durchgang, wenn man diesen Text liest, dann sehen wir zwei externe Personen. Also ich schaue jetzt dich an und das Kind hier, Livia. Oder? Dann habe ich den Mann und das kleine Kind. Das stimmt sicher, das ist auch so in der Bibel. Aber es gibt eine weit tiefere Dimension als das. Das sind nämlich die zwei Personen in dir. Das Kind in dir und der Mann in dir. Und das ist bereits bei eben genau diesem kleinen Kind, das wir jetzt vorher beschrieben haben, schon bereits der Fall. Da ist schon ein Mann drin, mit Muskeln. Also das ist ganz wichtig. Wir sprechen jetzt in dieser ganzen Predigt, in dieser ganzen Lehre nicht unbedingt von diesen zwei Externen, obwohl wir die gebrauchen können als Muster, als ein Beispiel. Aber wir sprechen von dem, was in uns geschieht. Die zwei Personen, die sind im göttlichen Drama. Hast du gewusst, dass Gott ein Drama mit dir schreibt? Du bist mitten in einem Drama. Die Kernfrage in diesem wunderbaren Text, den wir gelesen haben in Matthäus 18, dreht sich um die Eigenschaften des Größten und des Kleinsten im Reiche der Himmel. Es gibt in diesem Drama zwei unterschiedliche Wesen. Viele übersetzen es mit Charakteren oder würden sagen Charaktere. Ich sage Wesen. Und die in all den Predigten von Jesus immer wieder zur Sprache kommen. Wenn du die Bibel liest, vom Alten Testament bis ins Neue, geht es immer nur eigentlich genau betrachtet, wenn es die Menschen angeht, um diese zwei Wesen. Diese zwei Wesen mit ihren unterschiedlichen und entgegengesetzten Wesensarten sind in der Antwort von Jesus auf die Frage in Matthäus 18, wer ist denn nun der Größte im Reich der Himmel direkt involviert? Also Jesus nimmt diese zwei Personen und erklärt anhand vom Erwachsenen und vom Kind, wer nun der Größte und wer der Kleinste ist. Er hätte das ja auch anders machen können, aber er hat das genau bewusst in diesem Beispiel gezeigt. Eines dieser beiden Wesen ist, wie wir gehört haben, ein Kind und das andere ein Mann. So wie wir wissen, ist das Wesen Kind der Größte im Königreich. Der Mann dagegen ist so offensiv, dass er in die See versenkt gehört. Das ist der Mann, der immer das Kind angreift. Verstehst du? Denk jetzt dabei nicht an zwei externe Personen, sondern was geschieht in dir. Das ist heute dein Upgrade, dein Update. Du hast in dir ein Kind, das sich unterwirft, das gehorsam ist, und du hast einen Mann, der das Kind andauernd überrennt. Das sind die beiden Wesen, das Kind und der Mann. Der Inhalt und der Belang der Sache dreht sich um die größere der beiden Personen im Königsbereich der Himmel. Also wer ist nun von beiden der Größere? Du siehst ja auch die eifrige Mutter von Jakobus und Johannes, die bittet Jesus um die Position ihrer Söhne. Es gibt keinen Bedarf, Nachforschung darüber anzustellen, wer denn nun das Anrecht hätte, der Größte im Reich der Himmel zu sein. Der Gedanke darüber führt uns sofort auf das Gespräch der Mutter, der Söhne, des Zebedäus und Jesus hin. Sie war es, die zu Jesus kam und für ihre beiden Söhne auf die Knie fiel, Jesus anbetete und für seine Jünger, ihre zwei Söhne, Jakobus und Johannes, um einen Gefallen bat. Also die hat nicht die Sonne angebetet oder irgendeinen Baal Berit oder irgend sonst einen Baal, sondern Jesus. Und Jesus fragt sie in Matthäus 20, 21, was willst du? Na, da kommt sie, die fällt hin und Jesus sagt, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen soll in dem Reich oder in deinem Reich. Was für eine kühne und strebsame Art von Frage. Was für eine Frau, ne, könnte man sagen. Was für eine geschäftstüchtige Frau und Mutter. Aus ihrem furchtlosen Mutterherz der Liebe war sie angetan und bewegt, für ihre beiden Söhne die höchste Position in der Königsherrschaft zu erbitten. Das wäre doch eine gute Erklärung, oder nicht? Keiner weiß genau den Grund. die Motivation. Aber Jesus hat die Frage nicht einfach verworfen oder abgelehnt. Er hat nicht gesagt, Frau, du bist wohl irgendetwas. Er sagt ihr auch nicht, dass ihre beiden Söhne nie die Größten in der Königsherrschaft sein könnten. Er sagt ihr ganz einfach im Vers 22, ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Also du bittest da um etwas, von dem du nichts weißt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Die haben ihn ja auch getrunken, wie wir auch schon gehört haben. Apostelgeschichte, da ist einige geköpft worden. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Also da kommst du wieder in die Vorherbestimmung. Das sind die Auserwählten. Und wenn die die Auserwählung festmachen, dann geschieht das. Also da gibt es eine rechte und eine falsche Motivation vom Herzen. Vielleicht denkst du ein wenig, wie ich dachte, da ist doch auch Selbstgerechtigkeit und eine liberale Portion Egoismus mit drin. Aber da könnte man sich ja vielleicht sogar ärgern ab, dieser Frau, nicht? Wenn die einfach so kommt und dir doch für ihre Söhne deinen Platz wegschnappt. Vielleicht ein Geist, der nach Macht greift und das Bedürfnis von Bekanntsein und Vorteil zu haben, auch vielleicht zu ihrem eigenen Nutzen als Mutter der beiden. Ja, wenn doch die beiden Söhne, einer zur Linken und zur Rechten sitzt, dann kann sie ja vermutlich nicht, ich sage jetzt mal, irgendwo im Vorhof abstauben. Aber ich habe gemerkt, als ich diese Sache hier bearbeitet habe, dass wir eigentlich vermutlich mehr oder weniger alle, wenn ich das jetzt mal so sage, in einer falschen Demut drin hangen. Dass wir nicht ganz verstehen, was Demut ist. Da stellt sich ja zuerst einmal grundsätzlich die Frage, ob es denn falsch ist, in der Königsherrschaft Gottes der Größte sein zu wollen. Hast du dir das auch schon gefragt? Ist das falsch? Du musst dir mal die Bibel nachschauen in deinem Herzen. Verstehst du, da kommt unser Humanismus wieder, die falsche Unterwerfung, die falsche Demut. Ist es geistlich richtig oder ist es falsch, ist es unethisch? Das ist die Frage hier. Deshalb ist es gut, wenn du diese Predigt immer wieder hörst. Weil du wirst hinterher, wir können das heute nicht in einmal durchpredigen, aber es gibt zwei Teile. Nachher wirst du verändert sein. Du wirst jetzt schon verändert werden. Es ist selbstzentriert oder ist es selbstzentriert? Es ist unmoralisch, ist es unmoralisch, ist es nichtig und arrogant, ist es aufgeblasen, machtsüchtig. Also ein verwerfliches, tadelnswertes Verlangen, der Größte im Reich der Himmel sein zu wollen. Ich sage dir jetzt nein, keinesfalls. Es ist nicht so. Wenn aber das Verlangen, der Größte in den Himmel sein zu wollen, aus dem Verlangen der Größe, um der Größe willen und des Namensmachens kommt, um eine Position zu erreichen und um über Menschen Herrschaft zu erlangen, um Kontrolle zu haben und Befehle auszuteilen, um Szenen zu ordnen oder dergleichen, dann kannst du es glattweg vergessen. Dann bist du auf der Seite der Unmoral, der Unethik. Dann bist du auf der Seite der Menschen, Anführung, Schlusszeichen. So wird keiner groß heißen im Reich der Himmel. Auf diese Art und Weise. Mit dieser Motivation, mit dieser Herzenshaltung hast du verfehlt. Oder in etwa so, dass wenn dann das Reich der Königsherrschaft kommt, wird mein Nachbar dann in den Senkel gestellt werden und er wird dann merken, wie falsch er ist. Und dann kommt dann Gott und dann richten wir dann und so weiter und so fort. Oder? Wenn solche kindische, ich sage jetzt bewusst nicht kindliche, aber kindische und fleischliche Wurzeln im Wunsch groß zu werden existieren, spielt es auch gar keine Rolle, wie stark sich jemand wünscht, groß zu werden. Da kannst du beten dafür, du kannst es wünschen. Es wird sich ihm ganz einfach entziehen. Du wirst da nie rankommen. Es wird solchen Wesensstrukturen verneint. Also solche Wesen kommen da nicht an. Gott wird seine Allmacht nie in die Hände solch selbstzentrierter und sich selber dienenden Tyrannen geben. Das ist das, was gemeint ist. Also jetzt haben wir wieder, betrachten wir diese zwei Menschen. Das kleine Kind. Und der große Mann, der Starke, der Macho. Also die Qualifikation für den Größten und den Kleinsten im Himmelreich hat uns Jesus gegeben. Da gibt es eine Qualifikation, da gibt es einen Qualifikationstest. Der Heilige Geist gibt uns die Qualifikationen für die Größe in der Königsherrschaft Gottes. Er lehrt uns, welches der Geist und das Wesen für die Größe ist. Frage, haben wir einen großen Geist oder einen kleinen Geist?
Groß.
Ja, der Heilige Geist ist ein großer Geist. Gott ist groß. Viel größer als du und ich. Größer als die Himmel der Himmel. Er enthüllt in uns die Natur und den Charakter der Größe, von der wir hier reden. Er setzt die Markierung und Grenzen der Größe am inneren Menschen fest. Hast du gehört? Da kommt es jetzt, das Kind, das Kindliche oder das Kindische, und es kommt das Erwachsene. Nicht zu verwechseln mit der Maturität Gottes, mit der Erwachsenheit in Christus. Es gibt eine richtige und eine falsche Erwachsenheit. Also er setzt, der Heilige Geist setzt diese Markierungen, er setzt diese Grenzen, er versichert uns, dass es so eine Position von Größe in der Königsherrschaft gibt und dass sie für jeden, der bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, auch erreichbar ist. So, was macht jetzt der Geist in dir? Ich sage das nochmal. Er versichert uns, dass es so eine Position von Größe in der Königsherrschaft gibt und dass sie für jeden, der bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, auch zu erreichen ist. So, freue dich im Herrn jetzt. Der Herr Jesus weist in mehreren Bibelstellen darauf hin, wer dann die Kleinsten und wer die Größten sind im Reich der Himmel. Matthäus 5, Vers 19, wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Beachte wieder die Reihenfolge. Sie tut und lehrt. Also schneide dir an deiner Bibel nichts weg. Lass dich nicht belügen, lass dich nicht bestehlen. Auch wenn dir ganz wenig Menschen folgen, das ist gar nicht wichtig. Du musst nur eines tun, und das ist Jesus folgen. Jesus nachfolgen. Beschneide nicht die Gebote. Du wirst der Kleinste heißen im Himmel. So, ich habe das jetzt gesagt, ich habe es nicht getan. Verstehst du? Jetzt kommt er und spricht in Matthäus 18, Vers 4, darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Also wer sich beugt unter die Gebote, wer sich beugt unter die Hand Gottes, wer sich beugt unter den Heiligen Geist und so weiter und so fort, unter die Vaterschaft, Vater-Sohnschaftsbeziehung und so weiter und so fort, der wird der Größte heißen. Hast du jetzt gemerkt, dass du eine Verbindung brauchst? Eine Verknüpfung brauchst, wo du dich unterstellen kannst, wo du dich erniedrigen kannst. Sonst geht das ja gar nicht. Also ich möchte mich jetzt nicht unbedingt dem Gemeindeschreiber im geistlichen Bereich unterstellen. Was die Sache Abfuhr und Kehrichtverbrennung und all dieses Zeugs belangt schon, ja. Verstehst du? Aber ohne Unterstellung, wie sollst du dich erniedrigen? Einmal bläht der Wind von da, dann kommt der Geist von dieser Seite und du bist dauernd so zu richten nach der Fahne im Wind, dass es dir einigermaßen geht, oder? Das ist das Problem. Das heißt, der Kleinste im Himmel, in allen von uns steckt dieses Potenzial, das uns in einen dieser beiden Wege hinabführt und uns in eines dieser beiden Wesen oder Kategorien wandelt und hineinformt. Das heißt, jetzt pass gut auf, du hast hier eigentlich die Glückseligkeit und die Katastrophe. Da du nicht dasselbe bleiben kannst, wirst du verwandelt. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Hast du verstanden? Das ist tot wichtig, das ist das Einzige, was dich eigentlich, ich sage jetzt mal so, pass auf, was ich sage, nebst Gott oder besser gesagt in Gott interessieren muss, wie verwandle ich mich, in welche Richtung gehe ich jetzt? Denn wenn ihr euch selber richtet würdet, so würdet ihr nicht gerichtet. Also das heißt mit anderen Worten, du wirst verwandelt, der eine Weg führt hinauf und der andere führt hinab. Und uns in eines dieser beiden Wesen der Kategorien zu verwandeln, hineinzuformen, entweder der Größte zu sein im Reich der Himmel oder der Kleinste. Es gibt ja aber noch eine andere Position, von der reden wir hier gar nicht. Die ist dann gar nicht mehr im Reich der Himmel. Selbstsüchtige Rettung oder die Segnung der Söhne, das ist die Frage. Verstehst du, wenn ich so meinen Lauf anschaue, den ich so durch die verschiedenen, ich sage jetzt mal Anführungsschlusszeichen, Kirchen gegangen bin, dann ist das immer beim ersten Teil hängen geblieben. Selbstsüchtige Rettung. Es ging nur darum, gerettet zu sein. Mit dem Blut Jesus besprengt zu sein und in den Himmel zu kommen. Bist du mit mir? Der zweite Teil, den man eigentlich zuvor stellen müsste, denn da liegt die Rettung drin, ist die Segnung der Söhne. So, nach all den Jahren gehen wir jetzt nicht mehr zurück auf den Punkt der Errettung, sondern wir gehen in die Sohnschaft ein. Wir schauen den Segen an. Nicht wenig Christen sind damit zufrieden, wenn sie errettet sind. Sie leben in dieser selbstsüchtigen und falschen Bescheidenheit und finden es sogar noch edel oder demütig, wenn sie meinen, wenn ich nur in den Himmel komme, so bin ich damit zufrieden. Wenn ich es nur hinter die Tür schaffe, irgendwie da reinzukommen. Da hat der Vater von Preston Ebay, ein Diener in der Pfingstbewegung, ein solches Beispiel gegen diese falsche Bescheidenheit gesprochen. Da kam einer und hat ebenso, wie ich zuvor gesagt habe, argumentiert. Und dann sagt er zu ihm, also der Vater von Preston Ebay, tut mir leid, mein Bruder, aber dieser Platz ist schon lang vergeben. Der ist besetzt. Das ist eine gute Antwort. Stell dir mal vor, du willst da gerade noch so rein, oder? Jetzt mal bildlich gesprochen. Du bist zufrieden, wenn du hier zur Tür reinkommst und sagst, ja, wenn ich nur hier stehen kann. Aber da stehen schon Tausende, da kannst du nicht mehr stehen. Wenn du als Letzter in so einen vollgequetschten oder vollgestopften Bus am Flughafen oder in diesen Rail einsteigst, da bleibt dir gar nichts anderes übrig, weil die Plätze sind ja alle besetzt, vor allem die an der Tür, weil die wollen ja alle wieder schnell raus, oder? Ob das im Himmel auch so ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur eins, wenn du da rein willst, zieh zwischen zweien hindurch und steh in die Mitte, dort hast du genügend Raum. Da geht nämlich keiner hin. Und dann fällst du eh nicht um, weil die sind alle rings um dich. Also dieser Platz ist besetzt. Einige andere, aber die suchen eine Wohnung, vielleicht sogar aus Gold, im gelobten Land, dem neuen Jerusalem. Andere sind eher zufrieden mit einem Platz auf dem Hügel mit Talsicht oder Aussicht. Eine Wohnung mit Überblick, könnte man sagen. Ne? Aber da gibt es eine Hoffnung für viel Größeres. Für diejenigen, die in ihrem Herzen eine Hoffnung tragen und den Herrn viel tiefer und besser kennen oder erkennen, als nur bis hinter die Türe. Da gibt es diesen Ort der Königsherrschaft im Königsreich Gottes, in der Autorität und der Regierung Christi, wo die Söhne Gottes gestärkt werden. Segen für die Menschen und die Nationen zu werden. Das heißt, das ist deine Zurüstung und meine. Ja, für alle Zeit und für die ganze unterworfene Schöpfung Gottes. Jetzt kommen wir wieder zum Thema. Was bleibt zu tun? Römer 8, 18, ihr kennt alle den Text, ich lese bis Vers 22. Denn ich halte dafür, sagt der Paulus, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern deswegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Geburtswehen liegt bis jetzt. Weißt du das auch? Ich weiß das. Also hat Gott einen vorherbestimmten Plan mit uns. Gib nicht auf. Das sage ich dir jetzt, gib nicht auf. Du hast einen vorherbestimmten Plan Gottes. Amen. Und diesen Plan sollst du jetzt mehr und tiefer kennenlernen. Obwohl du ihn nicht schon kennen würdest, du kennst ihn, aber du hast ihn noch nicht aufgeschlossen. Stück für Stück, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die Grundlage, damit er mit und durch uns seine Verheißung ausführen kann, finden wir in dieser neuen Schöpfung und in ihrer Ordnung. Da gibt es eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, eine neue Ordnung. Denn ich mache alles neu. Sieh mal im 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da sagt er, da ist eine neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Denn das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Galater 6, 15. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Halleluja. Dank sei dem Herrn. So, jetzt überlegt ihr mal all die Gespräche, die wir geführt haben, ob wir die noch weiter so führen. Woher kommst du? Aus welchem Stamm? Benjamin oder Juda? Was zählt jetzt eigentlich? Bist du ein Heidenchrist oder ein messianischer Christ? Dank sei dem Herrn, ich sag dir, dank sei dem Herrn, überleg dir mal diese Offenbarung. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Der euch berufen hat, das war's nicht du, nicht ich, noch irgendeiner, er. Halleluja. Wie kam es dazu? Warum? Ich sagte, aus Barmherzigkeit werden wir als Heiden zu seinem Volk, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Diese Worte sind an uns gerichtet, hier, an dich und an mich. Verstehst du das? Wir sind das spezielle Volk Gottes. Wir sind sein auserwähltes Geschlecht. Wir sind das Volk der königlichen Priesterschaft. Wir haben in unserem Leben die Kraft, die Welt und die Geschichte zu prägen. Amen. Eine neue Ordnung zu bringen, die den Kurs aller Kreaturen zu ändern vermag. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir das gewollt hätten, sondern weil Gott das so bestimmt hat. Amen. Verzag nicht und verfalle nicht dem Unglauben. Sondern was du jetzt tust, jage der Vision Gottes nach, nicht deiner, seiner. So wie der Geist Gottes deinen Geist angerührt hat und jetzt anrührt. Jage dieser Vision nach. Kümmere dich nicht um Nebensächlichkeiten. Auch wenn kein Brennholz mehr im Haus ist, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die 7 Verheißungen Abrahams, die wollen wir jetzt mal anschauen. Gott erzieht sich ein Volk von königlichen Priestern. Du bist in einer Erziehungsschule. In einer Lebensschule, ich auch, mit dir zusammen. Er erzieht sich ein Volk von königlichen Priestern, um alle Familien und alle Nationen der Erde zu segnen. Das ist eine der Verheißungen, die er vor langer Zeit dem mächtigen Patriarchen und Glaubensvater Abraham gab. Wie groß und gewaltig sind doch die 7 Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. In Genesis Kapitel 12 sind sie aufgelistet. Ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Das ist Gottes Wille. Hör mal. Ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das heißt, du musst nicht fluchen. Das macht Gott für dich. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich zähle auf. Erstens, ich will dich zu einer großen Nation machen. Zweitens, ich will dich segnen. Drittens, ich will deinen Namen groß machen. Das Wort Namen trägt in sich die Eigenschaft von Ehre, Autorität und das Wesen des Namensinhabers. Nicht so wie bei uns heute, das vergessen wir. Gott sprach zu Abraham, dass er ihm große Ehre geben werde, dazu große Autorität. Und einen großen Charakter, ein großes Wesen aus ihm machen werde. Ich will deinen Namen groß machen. Das ist das, was es heißt. Dann kommen wir zum Nummer 4. Ich will dich zum Segen machen. Halleluja. Ich will die segnen, die dich segnen. Nummer 6. Ich will fluchen, wer dir flucht. Und Nummer 7. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nicht die Kinder und die Familien Israels, nicht die Familien der Kirche oder der Christen, sondern alle Familien auf der Erde. Amen. In diesen wunderbaren Verheißungen erklärt Gott Abraham, dass er in ihm etwas Neues schaffen werde, was weltweit und alles inklusive sei. Und nicht nur lokale und begrenzte Wirkung haben wird, nichts Unscheinbares und Lokales oder zeitlich Begrenztes, sondern etwas Erdumspannendes und Allumfassendes. Das steht noch vor. Das haben wir noch nicht erlebt jetzt. Wir sind in der Zurüstung. Steig nicht aus. Jetzt schauen wir mal Abraham an. Das kennt ihr ja alle schon, aber das ist wichtig, dass wir das wiederholen. Der Same Abrahams im Galater 3,16. Gott schwor bei sich selber, das ist mal grundlegend eine gute Sache. Weil da fehlt dann der zweite nie, oder? Gott versprach Abraham, dass er ihn segnen werde, als Melchisedek damals aus dem himmlischen Königreich kam, segnete er Abraham. Der Herr versprach ihm, dass er ein Segen sein werde und in ihm sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Höre und verstehe. Also ich sage dir jetzt, schau mal, Abraham sollte gesegnet werden, damit er zum Segen für alle Nationen der Erde würde. Mit aller Ehre für Gott und in Demut sage ich dir, ich sage dir das als Leser und als Hörer dieser Nachricht, du und ich in dieser göttlichen Verheißung einbezogen sind. Warum? Weil die Bibel sagt das so. Galater 3,16, Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt nicht, und den Nachkommen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Also vertausche jetzt mal das Wort hier auf Deutsch. Was heißt Christus auf Deutsch? Gesalbter. So, du bist der Gesalbte. Verstehst du? Das heißt mit anderen Worten, Gott schloss diese Verheißung, diesen Bund mit nur zwei Personen. Sind es doch zwei, aber Gott ist einer. Mit Abraham und seinem singulären Samen. Dem Gesalbten auf Griechisch Christus. Gott macht diesen Bund und gab diese Verheißung nicht nur Abraham, sondern vor allem seinem einzigartigen Sohn, seiner neuen Schöpfung. Johannes 8,58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist das Alpha und das Omega. Gott hat somit einen Zeugen auf Erden und einen im Himmel. Dass er einen Bund geschlossen hat und ihn durch den Samen Abrahams ausführen wird. Dass alle Familien und alle Nationen durch Abraham und seinen Sohn gesegnet werden. Also nicht dem Sohn jetzt Abraham, sondern seinem Sohn. Das hat Gott absolut und unfehlbar verheißen, denn es steht geschrieben. Hebräer 6,13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selber, Vers 14, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Das heißt, wie du gesehen hast in Galater 3,16, dass dein und unser Same im Gesalbten ist. Das heißt, auch deine Nachkommen und deine Vorkommen, nicht? Könnte man jetzt sagen. Die sind in Abraham, Galater 3,29, und jetzt kommt wieder die Attacke, jetzt pass mal gut auf. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr den Abrahams Nachkommen und nach Verheißung erben. Amen. Halleluja, das ist unser neues Jerusalem. Lass dich nicht auf Diskussionen ein, lass dich nicht auf irgendwelche Stammbaumdispute ein, was du für eine Verheißung hast und welche Segnungen dir und den anderen zustehen. Das ist Lüge, nichtig, erkläre ich dir hiermit. Amen. Nie mehr wurden solche Worte geschwängert, mit Verheißungen ausgesprochen. Es gab keine bessere Schwängerung als in diesem Wort, mit diesen sieben Verheißungen. Die ist vollkommen, diese Verheißung verhält, die ist vollkommen. Heute sind wir durch die wunderbaren Verheißungen Gottes Miterben. Wir sind Erben einer jeden der sieben Verheißungen, die Gott Abraham und seinem Christus gab. Und wir sind auch Erben seiner Gerechtigkeit, wie wir heute Morgen gesehen haben. Das ist das Erbe der Knechte Gottes. Wir können und sollen sie individuell für uns selber und in und für den ganzen Leib Christi anwenden. Das sind zwei Dimensionen. Leib und individuell. Weil die Summe der Individuen den Leib bildet. Die Verheißung gelten beide Male individuell und kooperativ. Gott versprach Abraham einen Samen, der kommen werde, um die ganze Erde zu segnen. Und durch welchen jeder Mensch, welcher jedes Licht erblicken würde, gesegnet und gerettet werde. Wenn er es nicht ablehnt. Also wieder eine andere Sache. Wir sehen, wie dieser Same beginnt, eine auserwählte Nation zu formen und zuzubereiten. Und sie für sich selber auszusondern. Jahrhunderte danach sehen wir, wie Jesus von Nazareth, gesalbt im Heiligen Geist, in Kraft und Zeugnis, in der Länge und Breite, in dieser auserwählten Nation umherwandert und die Herrlichkeit des Vaters demonstriert. Gottes unfehlbares Wort erklärt ihn dem Geschlechtsregister, dem Fleische nach, als der Same Abrahams. Aber der Sohn Gottes nach dem Geist in Kraft und Vollmacht. Da hat er zwei Stammbäume. Wahrhaftig war er der Same Abrahams, der gesalbte Gottessohn, dem Nachkommen, welcher Christus ist. Du musst ein organisches Glied oder besser Mitglied im Gliedleib werden, das Gesalbten sein. Das ist der Gesalbte, der organische Christus. Es war dem Apostel Paulus gegeben, die Enthüllung des Leibes Christi zu offenbaren und uns Aufschluss und Einsicht in das organische Wesen dieses Leibes zu geben, wie wir als Auserwählte und Versöhnte mit Gott als Glieder dieses Christusleibes funktionieren und wie wir dadurch der Leib des Gesalbten sind und er das Haupt. Das Haupt und der Leib formen zusammen einen Gesalbten, den Christus, der heilige Tempel Gottes ist. Dieser Gesalbte, dieser Christus ist der Tempel Gottes und somit auch seine Wohnung. Also such mir Gott jetzt nicht irgendwo, sondern such Gott in der Wohnung. Und somit auch seine Wohnung, die Wohnstätte des Allerhöchsten. Wo wohnt Gott? In seinem Volk, seinem Gesalbten, seinem Christus, seinem Tempel, seinem himmlischen Jerusalem, auf dem Berge Zion. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Haupt und Leib. So werden die Verheißungen, die Gott Abraham gab, durch diesen vielgliedrigen Leib, den Christusleib, in ihrer ganzen Dimension erfüllt. Ich lese das nochmal. So werden die Verheißungen, die Gott Abraham gab, durch diesen vielgliedrigen Leib, den Christusleib, in ihrer ganzen Dimension erfüllt. Da gibt es keine zweite Möglichkeit, keinen zweiten Leib oder irgendeine Notration da irgendwo im Hintergrund. Alle Familien und alle Nationen auf Erden sollen dadurch gesegnet werden. Und ich sage dir, müssen dadurch gesegnet werden. Wenn Gott gesprochen hat, dann muss es geschehen. Amen. Abraham und die Versammlung, er und sein Same. Jetzt schau mal, Abraham, was hat Abraham für eine Versammlung gehabt? Ich sage dir jetzt, Galater 3,6, wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Vorausschauend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. Wer hat das erste das Evangelium gehört? Abraham. Da steht's geschrieben. Verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist die gute Botschaft. Wenn du gesegnet wirst von Gott, bist du dann gerettet oder nicht? Verstehst du, was ich meine? Aus diesem Wort geht hervor, dass Gott eines Tages predigte, der allmächtige Gott mit unendlicher Fürsorge und Weisheit legte seine Pläne für sein großartiges Werk, welches er durch Abraham und seinen Samen gedachte zu tun dar. Das heißt, Gott predigte jetzt zu Abraham. Er berief Abraham zu der Versammlung und predigte ihm. Abraham war somit die Versammlung. Es spielt dabei gar keine Rolle, wo der Gottesdienst stattfand. Gott selber war der Prediger und es wäre wunderbar gewesen, bei diesem Gottesdienst dabei zu sein. Oder nicht? Aber du bist ja dabei. Verstehst du? Weil sein Same spricht heute noch zu dir. Das Gute dabei ist, wir waren dabei. Siehst du? Erinnerst du dich noch? In Christus im Samen Abrahams. Du musst dich daran erinnern. Da warst du schon. Als Gott zu predigen begann, eröffnete er das Evangelium, die gute Nachricht, und die war wie folgt. Ist gut, wenn wir wieder zurückkommen zu der Wurzel. In dir, Abraham, werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Amen. Das ist die gute Nachricht. Halleluja. Das ist die unfehlbare Proklamation und Deklaration des omnipotenten Gottes. Die ist unfehlbar. Die ist so unfehlbar, dass alle Familien auf Erden gesegnet werden sollen. Ja, was heißt jetzt das? Sicher haben alle den Kuss Gottes bekommen und haben getrunken aus seinem wunderbaren Sonnenschein und sich in seinem Regen erfrischt. Aber das ist nicht der Inhalt, von dem Gott hier spricht. Er zeigt auf eine große Manifestation und Ausgießung seiner Gnade und seiner Herrlichkeit hin, die bis jetzt noch nicht in Erfüllung gekommen ist. Eine Zeit, in der Gott zu allen reden wird, sich allen offenbaren wird, alle wiederherstellen wird, eine Zeit, in der er alle transformiert und segnet. Nicht Individuen, nicht die Kirche, sondern Nationen. Möchtest du da dabei sein?
Ja.
Ja. Amen. Ein großer und mächtiger Schub Gottes. Weißt du, wenn die Triebwerke so am Flugzeug Schub geben, da geht was, oder? Aber die haben nur etwa 40.000 Kilopound each. Aber wenn Gott Schub gibt, dann bewegt die ganze Erde. Eine Bewegung, von der nicht einmal die wenigsten geträumt haben. Da hat noch keiner geträumt davon, sage ich. Vielleicht bin ich falsch damit, aber ich lasse das mal so stehen. Eine Bewegung, in der die jungen Söhne Gottes, der gesalbte Leib, in die volle Reife und Größe gewachsen ist. In die volle Statur Gottes und seines Gesalbten des Christus. Dann wird Christus in der ganzen Fülle seiner Natur, in der Weisheit, Kraft und Herrlichkeit Gottes, in seiner Stärke offenbar werden. Dann hörst du auf zu jammern. Es ist dann die Zeit gekommen, wo die ganze Schöpfung aus den Fängen des Todes und der Verwesung herausgehoben wird. In die siegreiche Herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes. Paulus beschreibt diesen Vorgang im Römer 8, 18 bis 23. Er schreibt da, ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Exanastasia, die Herausauferstehungskraft, come on. Was für ein überaus großes Potenzial und große Verantwortung ist uns in den Verheißungen Gottes gegeben worden, die er Abraham und seinem Samen gab und deren wir im Gesalbten, in Christus teilhaft geworden sind. Du hast das schon. Das Potenzial ist da. Wir können nur segnen, wenn wir zum Segen geworden sind. Du kannst ja nichts geben, was du nicht hast. Solange du nicht weißt, was du hast, kannst du auch nichts geben. Oder solange du nicht verlangst, was dir verheißen ist und du nicht hast, bekommst du es auch nicht. Ein Millennium danach, nachdem Gott Abraham segnete und ihn zum Segen machte, kam das Wort Gottes zum Überrest Abrahams, dem Samen des Samens, und proklamierte in Zacharia 8,13, da sagt Gott, und es wird geschehen, wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein, fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände. Also nimm jetzt deine Hand und trink, Gideons Armee. Nimm das Wort. Steck deine Hand aus. Und ihr werdet ein Segen sein, setzt ein Fragezeichen am Schluss dieses Satzes und es wird heißen, was? Ihr werdet ein Segen sein. Und wenn wir auf uns selbst schauen, so kann sich dieses Fragezeichen leicht bestätigen. Keiner von uns ist wirklich sehr wichtig und wirklich jemand in dieser Welt. Wir sind das Fußvolk, die Apostel, die Untersten, verstehst du? Die Fundamente. So könnte man allgemein unseren Zustand beschreiben. Arbeiter, Handwerker, Bauern, Büroangestellte, Hausfrauen und Mütter, Abwarte, Lehrer und so fort. Die Großen dieser Welt werden auf uns schauen und ernsthaft die Frage stellen, was? Hier, du, sollst Segen sein? Aber wir wissen von unserem Herrn, dem allmächtigen Gott, der uns gemacht und vorherbestimmt und berufen hat, der sich uns selber offenbart hat, der uns aktiv trainiert und zubereitet, in dieser Stunde hier, durch großes und schreckliches Handeln, hast du gehört? Durch großes und schreckliches Handeln wirst du zubereitet, dass wir wahrlich zu einem Segen werden. Du bist in der Zurüstung. Amen. So setzen wir ein Ausrufzeichen an das Satzende und rufen aus, dass wir der Segen sind, weil es geschrieben steht. Und ihr werdet ein Segen sein. Denn es steht geschrieben. Wenn einer sagt, ja, was spinnst denn du? Dann sagt doch du, ja, steht doch geschrieben oder nicht? Du musst doch gar nicht diskutieren. Du musst nur sagen, steht doch geschrieben. Deshalb bin ich ein Segen, weil es geschrieben steht. So setzen wir das Ausrufzeichen. Und ich bin überzeugt, dass alle, die auserwählt sind und dem Herrn dann auch nachfolgen, ihn persönlich tiefer und besser kennenzulernen, die wertvolle Verheißung nähren und pflegen, dass wir von Gott erkannt worden sind, um der Verheißung teilhaftig zu werden. Gott kennt uns, damit wir Segen für alle Familien und alle Nationen auf Erden werden. Das heißt, jetzt wirst du zum echten Weltverbesserer. Verstehst du? Das hatte ich schon als kleines Kind, da habe ich den falschen Weg gewählt. Aber die Wurzel war da. Aber da gab es keine Lehrer, sage ich jetzt mal, keine Menschen, die das offenbar machen können und sagen, komm mal, ich führe dich dahin, dass dein innerster Wunsch, dein tiefster Herzenswunsch in Erfüllung geht. Wenn wir täglich die Nöte und die Bedürfnisse der Menschen und unserer Familien sehen und erleben, die Leiden der Freunde und der Sünder, der Kranken und der Hungernden, der Sorgenerfüllten und Sterbenden, wie sehr wollen wir da ein Segen sein? Jeder möchte da zaubern, nicht? Und helfen und machen. Aber es geht leider nicht. Ein Segen sein heißt ein Segen zu sein. Was für eine Hoffnung in dieser Verheißung ist das? Aber wir können ja nicht einfach auf jemanden zugehen und proklamieren, ich bin dein Segen. Verstehst du? Oder ich bin dein Segner. Ich bin jetzt dein Melchisedek, ich segne dich jetzt. Zuerst müssen wir selber zu dem werden. Du wirst ein Segen sein, also Gott lehrt, rüstet und trainiert uns darauf zu, wirklich Segner zu sein. Nicht Segler, ich war mal ein Segler, das war auch schön, aber jetzt bin ich in der Ausrüstung zum Segner. Wir können nur segnen, wenn wir Segen werden. Also Melchisedek Segen und Abraham, das höhere Gesetz und die Transformation empfange, um zu geben. So, jetzt kommt eine Transformation in Gang hier. Die war schon im Gang, oder? Und die hat jetzt Gott eröffnet. Es ist also ja so, ist es falsch, das was gestern war. Wenn du gestern ein Kind warst und in 10 Jahren erwachsen bist, ist es falsch. Aber es ist falsch, wenn du erwachsen bist und immer noch ein Kind bist, oder? Das was du gestern getan hast, das was du heute Morgen hier getan hast und ich getan, das war nicht falsch. Aber jetzt geht es weiter. Das hat mich eigentlich, ich habe das freudig aufgenommen und dann habe ich gemerkt hinterher, wie das Ding mich gebissen hat, wie das Ding mich getroffen hat. Und das werde ich auch treffen. Und zwar einfach so, es ist die Macht der Gewohnheit. Du hast ein Trägheitsgesetz in dir, das ist ein physikalisches Gesetz. Jeder Körper, der zur Ruhe kommt, braucht Schub, um wieder bewegt zu werden. Das heißt, wir gehen jetzt in die Ordnung in Melchisedek sein. Auch wenn das der erste Schritt ist heute. Du hast das eh schon lange in dir. Das ist nichts Neues. Aber die Dimension, wenn das jetzt die Türe aufgeht, wenn da Licht reinkommt, da geschieht was. Mir ist das erste Mal passiert in den Philippinen, wie ich das gepredigt habe, auf Englisch. Da habe ich plötzlich gemerkt, jetzt ist es geschehen. Und das soll jetzt auch hier geschehen. Das heißt, ich schließe das nochmal hier als Überschrift, Melchisedek, Segen und Abraham. Das ist die eine Dimension, Zusammenhang. Da ist ein höheres Gesetz und eine Transformation. Und dann gibt es dieses sogenannte Empfange, um zu segnen. Die Ordnung Melchisedeks ist die Ordnung des Segners. In dieser göttlichen Ordnung gibt es keine Flüche und keine Negation, die ausgesprochen wird. Das ist eine höhere Ordnung. Das heißt jetzt aber nicht, pass jetzt gut auf, ich löse jetzt die Schrift nicht auf. Es gibt verschiedene Ordnungsstufen in der Schrift, sondern wir gehen jetzt in eine höhere Ordnung ein. Ich versuche dir das zu erklären, du kannst das ja nachhören und du kannst das auch lesen in der Predigt hier. Es gibt darin auch keine Rachegelüste für Gericht und Vergeltung oder Verurteilung, dafür aber den Dienst des Segners. Das beinhaltet viel mehr als nur eine Lehre, die empfangen wird, oder eine Formel aus Worten, die wiederholt werden muss, oder eine Forderung, die gestellt wird. Ich lese das nochmal. Das beinhaltet viel mehr als nur eine Lehre, die empfangen wird. Also du kannst das nicht abtun mit dem jetzt. Es ist viel mehr als nur eine Formel aus Worten, also eine Rezitation oder eine Forderung, die gestellt wird. Also ich komme jetzt nicht zu dir und sage, mach jetzt das. Es handelt sich dabei viel mehr um die bedingungslose Liebe und uneingeschränkte Barmherzigkeit, die aus unserem Geist zu den anderen Menschen hinfließt oder hineinfließt. Bis alle Familien und Nationen der Erde berührt und geheilt sind und durch seine alles einnehmende und erobernde Liebe erfrischt sind. Das sind die Ströme des lebendigen Wassers, die aus deiner Mitte fließen. Das ist ein höheres Gesetz. Das geht nicht mehr um die Nachfolgerschaft Jesu, das ist jetzt schon vorbei. Es kommt das Gesetz der Ordnung von Melchisedek. Wir müssen die Prinzipien der Priesterschaft von Melchisedek im Zusammenhang mit dem Samen Abrahams und den Segensverheißungen betrachten. Denn wir wissen, dass Melchisedek Abraham segnete. Gott versprach Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Aber zuerst musste ja Abraham gesegnet werden und dann konnte er zum Segen werden. Oder nicht? Also da kam jetzt einer. Wer kam denn da? Jesus, oder? Melchisedek. Zuerst Empfang. Das heißt, wenn du zum Segen geworden bist, segne. Du empfängst, um zu segnen. Möge der Heilige Geist dies irgendwie unauslöschbar in unsere Herzen einbrennen. Aber da gibt es ja auch noch die Dimension, zu segnen, um gesegnet zu werden. Geben, um zu bekommen. Geben und der Gabe entsprechend zu empfangen. Darin hast du gelebt und ich. Amen. Vergiss das jetzt. Ich sage dir nicht, das war falsch. Aber da kannst du nicht mehr bleiben, da kommst du um. Du stirbst darin. So, das wird dir wehtun jetzt, halt mir auch. Das ist ein Prozess, der weitergeht. Deshalb sagt Jesus, es kann einer, der nicht allem entsagt, mir nicht nachfolgen. Du kannst deinen Melchisedek nicht ergreifen, wenn er dich ergriffen hat, ohne du lässt los und gehst. Das heißt, das, was gestern dir eine Mauer, eine feste Umgrenzung gab, wo du dich danach richten konntest, das fällt jetzt weg. Und dann hast du im Moment mal, ist deine Stadt nicht geschützt. Also du hast ein Open Gate, oder? Es ist jetzt alles etwas offen. Das ist das, was passiert. Lukas 6, 38. Da gehen wir auf diese alte Gesetzmäßigkeit hin. Die bleibt bestehen. Die ist nicht weg rationalisiert. Die steht im Gesetz und das segnet ja auch die Nationen. Diese Gesetze gelten nicht nur für die Christen. Also das heißt, gebt und euch wird gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, geschütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Da ist nichts falsch dabei. Matthäus 5, 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Also du gibst Barmherzigkeit, du empfängst Barmherzigkeit. Petrus 3, 9, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Siehst du sogar da, du segnest, um Segen zu erben. Also du hast hier, in dieser Ordnung, hast du die Gesetzmäßigkeit von Geben und Nehmen. Von Sehen, von Saat und Ernte. Ist das falsch? Nein. Aber es ist nicht die Ordnung Melchisedeks. Alle diese Verheißungen und Gesetzmäßigkeiten sind wahr und wirksam. Die meisten Glaubens- und Treuegeschwister wandeln in diesem Bereich, ja. Wenn sie geben. Viele geben auch nicht. Und da ist auch nichts Falsches dabei. Wenn aber der Heilige Geist beginnt, und jetzt pass gut auf, das ist dein springender Punkt hier. Wenn der Heilige Geist beginnt, die höhere und überlegene Melchisedek-Ordnung in unserem Geist zu erwecken, so entsteht eine schnelle und gewaltige Transformation in unserem Verständnis. Das heißt, du bist zuerst mal bodenlos. Für immer ist die Ordnung zu geben, um zu empfangen, barmherzig zu sein, um irgendwann in der Zukunft Barmherzigkeit zu empfangen, zu segnen, um zu segnen zu empfangen, verschwunden. Von diesem Zeitpunkt an beginnen wir die Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. Von diesem hohen und heiligen Aussichtspunkt, oder könnte man auch sagen Bella Vista, wird unser gereinigtes Verlangen pur und heilig. Jetzt kommt kein Kaufmann mehr, kein Dealer, Geschäftsmann mehr, sondern jetzt wird es pur und heilig, zu dem gesegnet sein, um Segen zu sein. Von nun an heißt es nicht mehr geben, um zu empfangen, sondern empfangen, um zu segnen. Du kannst nicht segnen, wenn du nicht hast, also musst du zuerst empfangen, um zu segnen. Melchisedek ist die höhere Ordnung mit ihrem eigenen Gesetz. Die Melchisedek-Ordnung hat eine eigene Gesetzmäßigkeit. In der Melchisedek-Ordnung sind alle Dinge umgekehrt und reversiert. Jetzt kommst du wieder zu den Paradoxonen, die ich heute Morgen gefragt habe. Jetzt kommt der Schub von der anderen Seite. Bis jetzt warst du am Landen mit deinem Flugzeug und jetzt musst du den Schub umdrehen, damit du starten kannst. Gott hat dich von deinen falschen Lüften und Höhen heruntergeholt auf die Piste. Jetzt kannst du nicht mit ausgefahrenen Landeklappen und Umkehrklappen an den Triebwerken starten. Jetzt muss das alles umgekehrt werden. Wahrhaftig gibt es da eine Veränderung, die alle Gesetzmäßigkeiten umkehrt und das Gesetz und die Prinzipien in eine höhere Wirklichkeit erhebt. Nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit und in die Söhne Gottes hineingebiert. Da wird etwas in dir geboren. Unsere alten Ideen und Konzepte, Lehren und Verlangen werden aufgelöst und über Bord geworfen. Ebenso fliegen unsere alten Theologien, jetzt pass gut auf, die wir in diesem babylonischen religiösen System von Mythologien angehäuft haben, schnell zum Fenster hinaus. Also Ursachen- und Wirkungsprinzipien, die gelten. Aber wenn es ein höheres Gesetz gibt, dann hast du eine andere Ursache. Der Geist des Herrn erfrischt und beschleunigt die Gesinnung derer, die in dieser Stunde treu vor ihm warten. Du brauchst Erfrischung, ich brauche Erfrischung. Und der Geist des Herrn erfrischt die und beschleunigt, die in dieser Stunde treu vor ihm warten. Die so Auserwählten werden neue und ungewohnte göttliche Pfade in den Ordnungen des Allerhöchsten gehen. So fürchte dich nicht, geliebtes Kind Gottes, denn die Dinge, Lehren und Praktiken von gestern loszulassen und neue Wege zu gehen. Was hat Jesus gesagt? Du kannst nicht mein Nachfolger sein, wenn du nicht alles loslässt. Dein Wissen von gestern, was war gestern gut? Dein Manna von gestern war gestern gut. Die Kleider von gestern waren die Windeln für dein Heute. Denk mal nach, als du noch kleiner warst, hast du Windeln getragen. Das waren deine Kleider, damit du heute die richtigen für heute anhast. Dein Heute in Gott zu werden. Die von Gott wahrgenommenen migrieren jetzt in eine Dimension, wo es ein höheres Verständnis gibt, höhere Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, eine höhere Wirklichkeit. Wir müssen dabei beachten, dass jede Dimension in seiner eigenen Gesetzmäßigkeit steht und deren unterliegt. So ist es auch mit der Melchisedek-Ordnung. Die erste Gesetzmäßigkeit in dieser neuen Ordnung heißt Segen. Das unterliegt, kannst du auch nachschauen, zum Beispiel in den Gesetzmäßigkeiten, ich habe da einige Vergleiche herausgedacht, die siehst du in den verschiedenen Medien, wie zum Beispiel Luft, Wasser und Vakuum. Das heißt, wenn du einen Körper bewegst im Wasser, verhält er sich völlig anders, wie wenn du ihn bewegst in der Luft. Im Vakuum, freier Fall und all diese Dinge sind wieder anders. Oder die unterschiedlichen Aggregatzustände von Wasser, wie Eis, Schnee, Wasser und Dampf. Jeder Aggregatzustand hat andere Gesetzmäßigkeiten. Also jetzt kommst du mir so vor, wie wenn du jetzt aus diesem Eiszustand mal geboren ins Wasser flüssig wurdest und jetzt musst du verdampfen. Es kommt ein neuer Aggregatzustand, jetzt wirst du zu Dampf. Eine göttliche Arbeit, das heißt, Gott ist dabei und das sage ich dir jetzt. Werde nicht stolz jetzt oder erheb dich nicht. Nimm das jetzt einfach mal auf, was ich hier geschrieben habe. Geldgierige Prediger. Ich habe ja einige Konfrontationen erlebt. An gewissen Orten, wo ich gewarnt habe, dass eigentlich nur vom Geld gesprochen wird. Was genau da abging, wusste ich ja nicht in der höheren Gesetzmäßigkeit. Aber jetzt weiß ich's. Eine göttliche Arbeit von Veränderung und Transformation beginnt nun in unsere Gesinnung einzufließen. Es ändert die Gesinnung. In dieser Stunde arbeitet Gott nicht mit äußerlichen Manifestationen, keine Wunder vom Himmel, sondern er bohrt tief in unser Wesen, in dein Herz, um unsere Gesinnung, Gewohnheiten, Gedanken und Wünsche, sprich unser Herz, zu verändern. Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für die Demontage der Maskeraden und Fassaden und für die Reinigung und Entschlackung, die wir so dringend nötig haben. damit wir in seine Fülle umgestaltet werden, um ihn als teilhaftig werdende gleichförmig in Gedanken und Wesen zu sein. Dass wir gleich denken wie Gott, gleich sprechen wie Gott und gleich handeln wie Gott. Warum? Wo wohnt Gott? In mir. Und so sind wir herausgefordert mit der Veränderung und der Entwicklung in die geistliche Maturität, in die Erwachsenheit. Dafür haben wir allerdings einen Auftrag bekommen, zu segnen. Nicht, dass wir dafür irgendetwas zugute hätten, weil wir niemand wirklich segnen können, wenn wir es nicht aus einem uneigennützigen, selbstlosen und reinen Herzen tun. Also ich stehe jetzt nicht hier und sage dir, ich tue das schon. Aber ich sage dir, komm den Weg mit mir. Wir tun das. Es ist dieses göttliche Verlangen in uns, das will. Haben wir das nicht? Haben wir nicht alle das Verlangen? Ich will. Es ist dieses Verlangen, das sogenannte Ich will, dass andere gesegnet werden und gesegnet sein. Ich will das. Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich so edel bin, aber da hat ja Gott irgendetwas in mich hineingepflanzt. Amen. Und so mit dir und mit dir und mit allen von uns. Möge doch, oder bitten wir doch Gott darum, dass diese Reinheit des Geistes in uns die vollkommene Befreiung von der Mentalität des Sehens und Ernten wegnimmt. Ich will das nicht mehr. Ich will diese Mentalität nicht mehr. Ich habe genug. Ich will völlig frei werden davon. Und dieses geldgierigen Predigen und diesen Predigen der bösen Tage, die Tage sind ja nicht böse, aber die Menschen, oder? Die andauernd die Leute drängen zu geben, damit sie auch empfangen. Und die das Motiv geben, um hundertfach zu empfangen und so weiter und vorbereiten und all das. Ich will in die höhere Ordnung. Amen. Melchisedek. Möge das vom heiligen Feuer entfachte Herz Gottes unsere Gedanken und Herzen transformieren, reinigen, durchspülen, bis jede Aktion völlig rein und ohne Tücke ist, ohne Hinterlicht, ohne jede verborgene Art von Vergütung und Gewinn zu einer eigenen Verwendung oder irgendwelcher Aussichten zu stellen. Ich brauche das nicht, ich bin ja gesegnet in Abraham. Amen. Melchisedek ist unlimitiert. Der braucht nicht hundertfach oder 60 oder 30-fach. Da ist nichts Schlechtes dabei, aber es gibt doch eine höhere Ordnung. Der ist unabhängig, unlimitiert, erfolgsunabhängig von Saat und Ernte, weil er Melchisedek ist. Das Erbe heißt nicht säen und ernten. Das Erbe heißt gesegnet werden, um zu segnen. Es soll hier keinesfalls die Meinung entstehen, dass es unbiblisch und nicht von Gott sei, wenn wir säen, um zu ernten, geben, um zu bekommen, segnen, um gesegnet zu werden. All das sind wahre Prinzipien Gottes und sie werden auch für uns und unsere Wirkung haben. Solange wir auf dieser Stufe sind, Geliebte. Aber, jetzt kommt das leider Aber. Wenn aber das höhere Gesetz von Melchisedek kommt, wie es jetzt gekommen ist in uns, so operieren diese Prinzipien nicht mehr in dieser höheren Ordnung. Das heißt, du wirst sehen und nichts empfangen. Weißt du, ich habe gemerkt bei mir, ich gebe immer mehr und habe immer weniger. Warum? Gott nimmt mich da raus. Melchisedek-Ordnung. Das heißt, was bis jetzt funktioniert hat, funktioniert morgen nicht mehr. Also du hast eine gewisse Zeit, wenn die Währung wechselt, ne? Das gibt neue Noten. Die alte D-Mark in die neue, ne? Da hast du 100.000 D-Mark für eine neue bekommen oder irgend sowas, oder? Da ist eine neue Ordnung entstanden. Also es kann sein, dass sobald diese Prinzipien in Operation fallen, dass was gestern noch funktioniert und Segen wirkte, heute plötzlich wirkungslos bleibt. Mit anderen Worten, geh mal ins All, luftleerer Raum und spann die Flügel aus. Wirkungslos. Kannst du hochstellen, runter, passiert gar nichts. Kommst du aber weiter nach unten, in die Atmosphäre, dann funktioniert es wieder. Wenn uns Gott auf eine höhere Ebene migrieren möchte, kann es sein, dass das Manna von gestern mit Würmern durchsetzt wird. Weil sonst bleibst du ja im Alten hängen, oder? Solange es funktioniert, gibst du nicht auf. Wie zum Beispiel das Gesetz von gestern, das auf einer niedrigen Stufe operiert, wie das Gesetz von heute. Aufbesserung unterliegt einem Gesetz mit Limitierung von Wollen und Bedürfen. Der innere Mensch streckt sich aus nach mehr. Das heißt, das Gesetz ändert jetzt. Du willst jetzt nicht mehr, was du brauchst oder was du bedarfst, sondern du willst jetzt alles. Warum, sage ich dir nachher. Die priesterliche königliche Ordnung von Melchisedek gehört in die Ordnung der Grenzenlosigkeit und ist ohne Limitierung. Sie enthält die Fülle nach der Kraft und Macht eines grenzenlosen, endlosen und uneingeschränkten Lebens. Wer von euch will denn leben? Alle. So, das heißt, du musst aus der alten Gesetzmäßigkeit herauskommen. Da bist du begrenzt, du bist limitiert und du kannst dein Leben nur verlieren, du kannst es nicht behalten. Denn ich denke, dass wir dazu auch das Wort Freiheit neu definieren müssen. Und dabei die Verheißung von Jesus, die er über die Befreiung durch den Sohn machte, unter diesem Gesichtspunkt betrachten sollen. Denn er sagt in Johannes 8, 36, wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Frei von was? Nicht nur von Sünde, sondern eben von alten Gesetzmäßigkeiten, die dich dauernd limitieren. Eine Freiheit, die weit über das Freisein von Sünde hinausgeht. Die königlichen Priester, die unter dieser Ordnung dienen, tun dies nicht, um ihre Bedürfnisse zu decken, sondern vielmehr aus dem Bewusstsein und Realisieren seiner Fülle. Diese Transformation der Gesinnung und Gewohnheiten muss in jedem Sohn Gottes stattfinden. Ich sage das nochmal, das muss stattfinden. Denn die Söhne Gottes tun nicht den Willen ihres himmlischen Vaters in der kindischen Hoffnung, dass sie dafür eine Belohnung bekommen. Sie haben gemeinsam ihre Stimmen mit dem erstgeborenen Sohn und rufen mit Jesus zusammen. Was rufen sie denn? Im Psalm 40, Vers 8 und 9. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Die ganze Erde ist mein. Das ist Gottes Sandwich. Oder auf Hochdeutsch könnte man sagen, das Eingeklemmte. Ein Eingeklemmtes. Geliebte im Herrn, es ist euer Herzenswunsch und euer Verlangen, Segen zu sein. Ist das so? Wollt ihr Segen sein? Gott ist dabei, das unersättliche Verlangen, Segen zu sein, in unsere Herzen einzugravieren. Ein Segen zu sein, nicht nur für unsere Geschwister im Herrn und unsere Kinder und Familien, sondern auch für die Freunde, Nachbarn, unsere Stadt, unser Land, für die Nation und die ganze Kreatur. Ich will das. Ja, von ganzem Herzen verlangt mich danach, weil Gott selber das Wollen und das Vollbringen schenkt. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Hier ist die Verheißung und das Versprechen Gottes. Im 2. Mose, Kapitel 19, Vers 4 und fortfolgende, da heißt es, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Merkt ihr das mal? Die ganze Erde ist mein. Und dann geht es weiter im Vers 6. Da sagt Gott, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Also Preston Ebay hat diese Bibelstelle oft als ein großes göttliches Sandwich beschrieben. Ein Sandwich oder ein eingeklemmtes, das heißt, es hat Minimum drei Teile. Es gibt ja da auch diese Clubhouse-Sandwiches, die haben dann fünf oder sechs Teile. Aber hier haben wir drei Teile. Zwei äußere Teile, die meistens aus Brot sind, und einen inneren Teil, die Füllung, die aus Fleisch, Käse, Gemüse oder sonst etwas sein kann. So ist auch die oben aufgeführte Bibelstelle in Exodus auszulegen. Es gibt zwei Deklarationen ähnlicher Art. Das sind die äußeren zwei Teile des Sandwiches. Und der innere Teil, die ist die Deklaration, erstens, du sollst mein Eigentum sein, ein Volk als mein Eigentum, aus allen Völkern. Der zweite Teil, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, eine heilige Nation. Jetzt hast du die zwei äußeren Teile. Und die Füllung dazwischen würde dann heißen, die ganze Erde ist mein. Also ist in deinem königlichen Priestertum, ist die ganze Erde eingeklemmt. Gottes Erde ist Gottes Planet. Und im Licht dieser Schriftstelle möchte ich etwas bestätigen und auffrischen, was die Welt im Großen und Ganzen und viele Christen vergessen haben zu scheinen. Dies hier ist Gottes Erde, es ist sein Planet. Lies mal darüber nach, im Psalm 50, Vers 10. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild des Feldes ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist der Erdkreis und seine Fülle. Wenn da geschrieben steht, dass die 1000 Berge und alles Getier darauf Gottes sind, dann ist der 1001. Berg auch sein. Das hört ja nicht auf, das ist ja nicht 1000 als absolute Zahl, sondern ist eine Vielzahl. Das heißt, alles ist mein. Moses sagt im 5. Mose, Kapitel 10, Vers 14, siehe des Herrn deines Gottes sind die Himmel und die Himmel der Himmel. Die Erde und alles, was in ihr ist. Gott sprach zu Hiob in Hiob 41, Vers 2, wer hat mir zuvor gegeben? Und ich werde ihm vergelten, was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein. Und David schrieb im Psalm 24, Vers 1, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Salomon erkennt im 1. König, Kapitel 8, Vers 27, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe die Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Ich bin sicher, einer der Ersten, der zugibt, dass diese Welt nicht sehr danach aussieht, als ob sie vom Gott, den Allmächtigen und Höchsten, diesem guten Gott, geschaffen worden wäre und geschaffen worden ist und auch ihm gehört. Hast du dir darüber auch schon Gedanken gemacht, wenn du so in die Welt schaust, ob das wirklich Gottes Erde ist? Ich schaue über die Erde und die Kirchen, in Anführungsstrichzeichen, verstrickt in Religionen, Dämonenerfüllte. Dämonen erfüllen diese Orte und ganze Länder. Sie halten wortwörtlich Millionen von Menschen gefangen und halten sie in dunklen Orten von falschen Religionen, Philosophien, Götzendienst und Idolanbetung, Teufel und Götter des Aberglaubens, Ängste und Ahnenkulte treiben ihr Unwesen. Ich schaue auf diese Erde und sehe täglich den Geist des Streites und des Hasses in Kriegen toben. Tausende sterben durch die Hand von Terroristen und kriminellen Regierungen. Blutige Revolutionen und Aufstände sind an der Tagesordnung. Ich schaue mir die Erde an und sehe, da sind über 2 Milliarden Menschen unter dem eisernen Absetzen des gottlosen Atheismus und Kommunismus versklavt und leiden. So sieht die Erde aus. Sie sieht nicht sehr nach Gottes Erde aus, aber sie ist es. Ich schaue auf die Drittweltnationen und sehe die Armut, Not, Korruption, Elend und Dreck in Ignoranz. Ein absolut unfassbarer Maßstab von Millionen von Menschen, die zu Tode hungern, erbärmliche kleine und große Kinder mit aufgeblähten Hungerbäuchen und flehenden, unverständigen, herausstehenden Augen, alle ohne auch nur die geringste Hoffnung in dieser Welt. Nicht einmal das Evangelium habend. Verstehst du? Ich schaue auf die Industrienationen und sehe, wie sich Millionen von Menschen unter die Götter des Humanismus beugen, wie sie Säkularismus und Altare und die Götzen der Lust anbeten, wie Vergnügen, Sex und Perversion in jeder nur erdenklichen Form, Verkommenheit, Ausschweifung und das ganze Volk darin gefangen hält. Hurerei, Ehebruch, Homosexualität und Schlimmeres sind wie ein großer Witz und etwas, um zu lachen und in den TV-Diskussionsrunden der Länge und der Breite nach auszulegen. Und die Leute schauen sich sowas noch stundenlang an. Solches wird durch Hollywood und die Medien verherrlicht und hochgehalten. Das ist ihr Gott. Das ist der Gott der Welt. Und in einer riesigen Dreckschleuder täglich über die Nationen ausgegossen. Alleine Tausende von Amerikanern werden mit Geschlechtskrankheiten infiziert. Tausende. Nicht jährlich, Nicht wöchentlich oder täglich, nein, sondern stündlich. Jede Stunde. Es sieht nicht sehr nach Gottes Planet und Erde aus, aber dennoch, sie ist's. Wenn ich die heranwachsende Generation betrachte, sehe ich Millionen Kinder mit Drogen gefüllt und gefangen. Was ist die größte Droge, die wir haben? Weltweit anerkannt. Was ist die größte Droge, an der die meisten Menschen sterben? Ist es Rauchen oder Alkohol oder was? Willst du es wissen? Zucker. Mobiltelefonie und Internet fordern ihren Tribut. Viele sind gleichgültig oder entbrennen im Zorn gegen die Welt, feindlich und ungehorsam ihren Eltern und jeder Autorität gegenüber und der Gesellschaft ausgerenkt. Ich sehe die teuflischen Lehren und Unterhaltungen, unbeschreiblich in ihrer Dummheit. Und mit ihrem Schmutz haben sie auch unsere Schulen erobert, während Gott und die Gebete mitsamt der Bibel öffentlich belächelt werden und aus den Schulzimmern verbannt werden. Siehe dazu auch Harmos und die neue Sexualerziehung in der Schweizer Schule. Gigantische Wellen von Kriminalität durchziehen unsere Städte. Gewalt und Vergewaltigung sind außer Kontrolle geraten. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung und keiner ist mehr sicher. Es sieht nicht sehr nach Gottes Planet und Erde aus, aber dennoch, sie ist es. Diese teuflische Welt ist durch die Sünde ruiniert. Lass uns diese Tatsache etwas persönlich werden oder etwas mehr persönlich werden. Komm mit mir ins nächste Spital oder Hospital und hör dem Stöhnen und dem Schreien der leidenden Kranken und Verwundeten zu. Gedenke dabei der Tränen der Angehörigen, deren Geliebte hinweggetragen werden. Und gedenke der blutenden Herzen hinter diesen Tränen. Komm mit mir ins Gefängnis und siehe die jungen Leben, wie die wilden Tiere hinter Gitter, verdorben und ausgedörrt durch Sünde. Komm mit mir ins Asylheim und höre den unverständlichen Jargon der Armen, der bedauernswerten Seelen mit ihren verzerrten und entstellten Hintergründen und Gedanken. Diese Wände scheinen das Wort Hölle zu flüstern. Ich denke, niemand kann sich wirklich eine Million vorstellen. Seit Jesus Geburt jeden Tag einen Franken würde keine 750.000 geben im Januar 2012. Wenn ich dir heute 1 Million Schweizer Franken gebe, kannst du dir vorstellen, wie viel du hast, wenn ich dir einen Fränkler gebe? Ein Schweizer Franken ist 13,2 Gramm. Das heißt, du hast jetzt plötzlich 13 Tonnen, 13.200 Kilo Schweizer Franken mit 1 Million. Brauchst du einen großen Lastwagen, um deine Million abzuführen. Nur um dir zu zeigen, dass du dir das eigentlich gar nicht vorstellen kannst. Ich auch nicht. Ich denke, dass auch niemand von uns, auch nur im Geringsten, die Leiden von 1 Million Menschen vorstellen und ausrechnen kann. Wie sieht es denn mit 2 Milliarden und mehr aus? Wie sieht es mit Sex aus? Das ist das, was die Realität der heutigen Welt oder zumindest ein kleiner Teil davon ist. Hungersnöte, Tsunamis, Stürme, Krankheit, Angst, Unterdrückung, Ausbeutung, Kinderarbeit, Missbrauch, Frauenbeschneidung, Armut, Hoffnungslosigkeit, Sünde, Tod und vieles mehr und mehr. All dies ist das Los von Milliarden von Menschen. Es sieht nicht sehr nach Gottes Planet und Erde aus. Aber dennoch, sie ist es. Gott liebt die Welt nicht, aber ihre Systeme und Logistiken. Auch ich persönlich glaube, dass Gott die Erde und die Welt liebt, aber nicht ihre teuflischen und babylonischen Systeme. Das glaube ich nicht. Kannst du die Bibel lesen dazu? Siehe dazu auch den Unterschied in der Worterklärung auf der letzten Seite. Da siehst du das Wort über Kosmos, Aion, Ökumene. In Johannes 3,16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Diese Tatsache und auch meine Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel bezeugen mir, dass Gott alle Menschen geliebt hat. Und weil Gott derselbe ist, der war und ist und er da kommt, ist dies auch heute zu dieser Stunde noch so. Es gibt Verlorene in Gefängnissen und Heimen. Es gibt sie in den Saloons, Bordellen, im Tod und in der Hölle. Und Gott liebt alle. Jesus sagt darüber Folgendes in Matthäus 9, Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. Der Vater erinnert sich ihrer und er erinnert sich auch seines Sohnes, der da am Holz hing, um ihretwillen litt und starb. Und in dem erlösten und auferstandenen Leibe seines verherrlichten Sohnes rüstet er jetzt in ewiger Weisheit und Fürsorge ein Volk der königlichen Priesterschaft nach der Ordnung von Melchisedek zu. Einen Sohn, diese Ein-Mann-Kompanie, eine königliche Priesterschaft, die die Menschen wieder in das Ebenbild Gottes transformiert und die ganze Schöpfung aus ihren Wehen erlöst. Weil die ganze Erde mir gehört, sollt ihr mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Nach 2. Mose 19, Vers 4 bis 6. Das königliche Eingeklemmte, die äußeren zwei Teile des Sandwiches bilden das erste Stück Brot. So sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Und das zweite Stück Brot, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und eine heilige Nation. Dann das Fleisch dazwischen, denn die ganze Erde ist mein. Das Fleisch dazwischen gibt den Grund dafür, warum wir ein königliches Priestertum sein sollen. Weil die ganze Erde mein ist. Und jetzt könnte man sagen, in solch einem Zustand, wie du vorhin gehört hast und selber schon weißt, deshalb das Ganze. Denn die ganze Erde mit allem, was darauf und darin ist, gehört Gott. Erstens, weil er sie geschaffen hat und kreiert hat. Und zweitens, warum? Weil er sie erlöst hat. Deshalb gehört die ganze Erde Gottes. Die gehört nicht Mohammed, die gehört nicht Buddha, die gehört nicht irgendjemandem, sondern Gott. Dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Heiligen Israels. Unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Erstfruchtkompanie. In Römer 8, 20 erklärt Paulus durch eine Inspiration, dass die ganze Schöpfung unfreiwillig unterworfen ist. In Römer 8, 20 lesen wir, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern dessen wegen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel. Dann beschreibt Paulus weiter, dass auch die Schöpfung durch die Kinder Gottes sein königliches Priestertum freigemacht werden wird. Kannst du das wahrnehmen? Kannst du das sehen? Kannst du das im Geist fassen? Siehst du das? Etwas tut sich da in den himmlischen Örtern. Ich sehe ein Volk, das von Gott zugerüstet, gelehrt und gereinigt wird, geheiligt und vorwärtsgebracht und perfektioniert. Überwinder, die die Gesinnung des Gesalbten haben. Nochmals transformiert werden in das Ebenbild Gottes, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ihren gerechten Standort einnehmend, Söhne und Priester für ihren Gott. Siehe dazu auch die Lehre, Schama und Echad, die Herrlichkeit Gottes. Die kennt ihr ja alle, die habt ihr gehabt. Dieses Volk hat eine Vision empfangen. Das ist ganz wichtig. Du hast eine Vision empfangen. Eine Nachricht bekommen, die jetzt in dir ist und in dir wächst, für was sie von Gott berufen und für was wir von Gott geworden sind. Dass sie für die Erlösung der Schöpfung zugerüstet werden. Alle die, die diese Nachricht empfangen haben, die wissen das. Dass das Bewusstsein Gottes in dir, diese Nachricht über die Hoffnung der Sohnschaft und der Königsherrschaft geht in dieser Stunde in Kraft um die ganze Erde, wo Tausende der Auserwählten Gottes Ruf nachfolgen. Es sind viele berufen, wenige auserwählt. Mache deine Berufung fest, bringe sie in die Auserwählung. Gott nimmt dieses alberne, oder könnte man sagen naive, nicht, wie wir vorhin gesehen haben, in den Himmel wegfliegen wollen und die falsche Entrückungserwartung aus den Herzen seiner Kinder, indem er ausgelöst durch den Heiligen Geist die herrliche Bestimmung, die er für seine Erstfruchtkompanie hat, offenbart. Die Realität der vollständigen Erlösung und Wiederherstellung von Geist, Seele und Leib, die in und durch die Söhne Gottes offenbar wird und dann auch die ganze Kreatur, die ganze Schöpfung von ihren Leiden erlöst, ist so nahe, dass wir ihre Kraft sehen, schmecken, riechen und hören und berühren können. Du musst diese Kraft berühren. Siehe dazu auch die Lehre der vierfachen Errettung von Geist, Seele, Leib und der ganzen Schöpfung. Ein Volk für Gottes Bestimmung, ein königliches Priestertum auf Erden. Weil die ganze Erde Gott gehört, zieht Gott sein königliches Priestertum hoch, das in Geist und Kraft mit Autorität über die Erde regieren soll. Nicht durch kleine humanistische und menschliche Diktatoren, sondern durch einen Ausfluss von Leben, Licht und Liebe. Mit der einen Hand Gott anfassend und mit der anderen Hand die Menschen und seine Schöpfung. Beide zusammenbringend und Gott durch seinen Geist in den Menschen wohnen zu lassen, um in ihnen, in seiner Macht und Herrlichkeit zu regieren. Gott auf dem Thron. Gottes Königsherrschaft in seinem Sohn. Wer ist sein Sohn? Sein Benna. Wer ist sein Gesalbter? Sein Christus, wovon Jesus das Haupt ist. Dieses königliche Wesen ist in uns nicht, um über andere Menschenleben zu dominieren oder zu herrschen, sondern mit Gericht und Gnade die Macht der Selbstsucht, Rebellion, Sünde und den Teufel zu brechen, damit die Menschen zu Gott zurückfinden und mit ihm durch seinen Sohn versöhnt werden. Für das ist das Ganze gedacht. Könige haben Macht und Autorität über alle Feinde, Priester Gnade und Liebe. Wenn die Wiederherstellung aller Dinge abgeschlossen ist und Christus auch hier auf Erden intronisiert ist, im Himmel ist er das schon, der sitzt auf dem Thron. Aber dann werden wir alle Menschen Gott übergeben. Auch der Sohn und der Vater wird dann wieder alles in Gott sein, damit Gott alles in allem sei. Hast du gehört? Denn Gott ist einer. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist das Gesetz in diesem Königreich. Wir regieren nur zu diesem einen und endlichen Zweck, die Menschheit Gott zu unterwerfen, damit er Gott in uns allen regiert. Das ist die Macht und die Herrlichkeit der Königsherrschaft Gottes. So kommt nun, Geliebte im Herrn, und lasst uns jetzt ihm unsere Herzen weit öffnen, damit er in uns auf dem Thron sei. Nicht über dich, aber über mich. Komm und schau auf den siegreichen Dienst und sein Leben, das zu all den Menschen, Familien und Nationen fließt. Lasst uns zusammen Gott anhängen, dass er in uns wirkt und dass wir durch seine Verwandlung in und durch uns sein wunderbares Werk offenbaren und wir in die Natur seiner machtvollen königlichen Priesterschaft auf Erden wandeln werden. Die Manifestation der Söhne Gottes ist nichts anderes als die volle Manifestation seiner Herrlichkeit im Leibe seiner königlichen Priester in der Ordnung Melchisedeks. Gott ist Geist. Wenn du den Geist ausgießt, den ausgegossenen Christus, dann brauchst du ein Gefäß, um diesen Geist aufzunehmen. Das ist die Manifestation der Söhne Gottes und nichts anderes. Als die volle Manifestation seiner Herrlichkeit im Leibe seiner königlichen Priester in der Ordnung Melchisedeks. Das ist, was es ist. Diejenigen, die sich in dieser Dimension festmachen, die sind wahrhaftig die Auserwählten, ein Volk des Eigentums nach seinem Vorsatz. Das ist der Aufruf an dich, mache das Ding fest. Lass dich nicht davon abbringen. Lass dich nicht deines Erbteiles berauben. So, jetzt wie geht das vor sich? Zum Größten werden in seinem Reich und unsere Motive. Wer will der Größte sein von euch oder von uns? Siehst du, jetzt haben wir schon ein Problem. Das sind so viele. Wenn du das Verlangen hast, ein Segen zu sein, so wirst du sofort auch erkennen, was es heißt, in Gottes Königsherrschaft groß zu sein. Es ist wirklich ganz einfach und sehr machtvoll. Je größer du im Königreich bist, umso größer ist dein Potenzial, ein Segen zu sein. So hat zum Beispiel der Präsident eines Staates eine größere Kapazität für das Volk, Gutes oder Schlechtes zu tun, als ein lokaler Beamter, Börsenmakler oder sonst wer. Je höher du in dieser Welt, Anführungsschlusszeichen, in die Positionierung von Möglichkeit, Fähigkeit, Ansehen und Einfluss, Finanzen und Macht steigst, desto größer wird deine Kapazität, Segen zu sein und Gutes zu tun. Natürlich auch umgekehrt, ne? Das gilt natürlich leider ebenso, wie gesagt, für den umgekehrten Fall. Wenn dein Herz gut ist und deine Motivation rein, so ist es nichts Schlechtes, groß sein zu wollen. Oder gar der Größte in der Königsherrschaft. Weil in dieser Position mehr Autorität zum Segen kommt. Du hast die größere Autorität und Kraft, um zu segnen, wenn du gesegnet bist. Denn der Kleinste im Königreich ist auch nicht nur annähernd so effektiv in der Wirkung auf die Schöpfung als der Größte. In Lukas 12,49 sagt Jesus, jedem aber, dem viel gegeben ist, was ist mit dem? Viel, ja, wird von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man ebenso desto mehr fordern. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und was will ich, wenn es schon angezündet ist? Derjenige, der wenig vom Herrn in seinem Königreich bekommt, kann auch nur wenig segnen. Wenn jemand das Bedürfnis und den Wunsch hat, groß im Reich zu werden, und dieses Bedürfnis in der wahren göttlichen Natur seiner Größe wurzelt, dann ist dieses Aspirieren eine legitime Sache. Es wird auch nicht verweigert werden, denn der Geist, der in uns die Größe bewegt, ist der Geist der Größe unseres Herrn Jesus Christus. Der hat keinen kleinen Geist. Dieser Geist ist maßlos, grenzenlos, ohne Maßen. In 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. So, jetzt gedenke mal das Gebet von Jabez und bete das mal in dieser Rangordnung, dass du Segen wirst für die anderen. Segne mich, Heiliger Israels. Erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Also, die beiden Wesen, das Kind und der Mann. Mit dem haben wir angefangen, magst du dich erinnern, im Teil 1, ganz am Anfang. Da kommen wir jetzt wieder zurück. Lass uns nun zurückkehren und den Charakter der beiden Wesen von Anfang unserer Geschichte etwas näher anschauen. Eine dieser zwei Personen ist ein Kind. Und dieses Kind, wie du gehört hast, ist was? Der Größte im Himmelreich oder im Reich der Himmel. Die andere Person ist dieser Mann. Und dieser Mann, der ist so offensiv, dass er ins Meer versenkt gehört. Nun, hier liegt das Mysterium in diesem Bildnis. Beide dieser Wesen sind in dir und in mir. Also schon das kleine Kind hat einen Mann in sich, verstehst du? Und dank sei dem Herrn, wenn der Mann noch ein kleines Kind in sich hat. Dieser Mann ist so offensiv und so abscheulich, dass er ertränkt gehört. Der gehört umgebracht. Jeden Morgen taucht er im Spiegel auf. Es ist dieser seelisch-fleischliche Mann, der den Geist nicht wahrnimmt und versteht. Es ist dieser nach außen gerichtete Mann, der vergehen wird, der fleischlich Gesinnte, der Feind gegen Gott ist. Das ist dieser Mann, der dir versucht, mit der Evolutionslehre zu erklären, dass es eigentlich gar keinen Gott gibt. Verstehst du das? Das ist dieser humanistische Mann, der Beweise braucht, die er verstehen kann. Er versteht sie trotzdem nicht. Er versteht gar nichts. Weil das Fleisch Geistliches nicht wahrnimmt. Verstehst du das? Das ist so wichtig. So wichtig. Du redest dauernd an Blinde, an Taube, nicht wahrnehmungsfähige. Das ist das Problem hier. Dieser natürliche, seelische und fleischlich gesinnte Mann ist dem Geist feindlich gesinnt und ist offensiv gegen das Kind der Königsherrschaft. Dieser Mann ist selbst- und ich-zentriert. Dieses Wesen ist eigenwillig, selbstgefällig, eigenliebend, selbstmotivierend, selbstverteidigend und dann auch noch selbstschützend. Das Ich, das Ego schützt sich ja. Das baut Mauern, doppelte Fundamente. Auf der anderen Seite braucht niemand in den Spiegel zu schauen, um das kleine Kind, welches der Größte in der Königsherrschaft ist, zu entdecken. Das siehst du nämlich dort im Spiegel gar nicht. Dieses Kind kann mit den natürlichen Augen nicht gesehen werden. Du musst viel tiefer in dich hineinschauen, so tief in das Innerste und Tiefste deines Wesens und Seins. Du musst vorbeischauen an deinem Leib, vorbei an deiner Seele, tief hinein in deinen Geist. Dort findest du das Kind. Dort Und irgendwo anders findest du das Kind, das kleine Kind der Königsherrschaft Gottes, der innere Sohn, der Same des Lebens. Das ist der Christus in dir. Genau dort. Das Ding ist so klein. So tief. Ich sag's nochmal. Vorbeischauen an deinem Leib. Vorbeischauen an deiner Seele. Vorbeischauen an deinem Herz. Hinein in den Geist. Dieses kleine Kind ist der Geistesmann, der die Gesinnung Christi hat und der Träger des Bildnis Gottes ist. Das ist Gott in dir. Gott in dir. Wer ist der Größte in der Königsherrschaft? Werde verwandelt. Die Frage und der Inhalt dreht sich ganz einfach um: Wer ist der Größte im Königreich der Himmel? Das ist eine geladene Frage. Aber wenn du Jesus fragst, so bekommst du die reiche und die rechte Antwort. Wenn du die Theologen fragst von heute, dann bekommst du Bücher. So dicke, so hohe oder ganze Computer voll mit irgendwelchem Zeugs. Aber hör mal, was Jesus sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dieses Kind in dir, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Dieses Wort kam nochmal so stark, das siehst du auch im Wort zum Montag für die nächste Woche. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Matthäus 18, Vers 3 und 4. Dieses Wort Umkehr heißt hier so viel wie verändert werden. Ohne dass wir diese Veränderung durchlaufen und wie ein Kind werden, sagt Jesus, kommen wir nicht hinein. Wir haben keinen Platz in der Königsherrschaft Gottes, in seinem Königreich. Wenn wir nicht aus unserem Ego, aus dem seelischen Mann hinausgehen und in die Demut des Gesalbten stehen, der sich selbst zu nichts machte, haben wir keine Chance, Geliebte. Wir haben keine Chance. Keine Religion. Nichts bringt dich da hinein als das, was Jesus selber gesagt hat. Nichts. Philipper 2,5, da kommt Paulus und warnt und ermutigt und sagt, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und nun sagt Paulus, diese Gesinnung sei in euch. Diese Gesinnung. Ach, ich denke, wenn wir das hätten, 99,99% aller Probleme wären gelöst. Wenn wir einen Platz einnehmen wollen und eine Position in der Königsherrschaft Gottes leben möchten, in der wir zum Segen der Nationen werden, dann müssen wir uns selbst erniedrigen und demütigen und wie dieses kleine Kind werden. Wenn wir das tun, so sind wir nicht nur Mitglieder seines Leibes in seiner Königsherrschaft, sondern wir können auch zu den Größten werden. Was für eine gewaltige Verheißung wir hier bekommen haben. Was steht dem diametral 180 Grad entgegen? Was hindert dich daran? Was hindert mich daran? Der Mann in dir, der Mann in mir, das ist der, der das Kind umbringt. Das ist der, von dem Jesus sagt, dem wäre besser einen Mühlstein um den Hals gehängt und im tiefsten Meer versenkt. Das ist dieser Mann. Weil dieser Mann kann in einem Kind sein, dieser Mann kann in einer Frau sein, dieser Mann kann in einem Mann sein, dieser Mann ist überall, das ist das Fleisch. Wenn wir das tun, so sind wir nicht nur Mitglieder seines Leibes in seiner Königsherrschaft, sondern wir können auch zu den Größten werden. Das ist die Verheißung. Das ist ein Erbe. Eines der Erbteile der Knechte Gottes. Kindesgleich, so heißt die Qualifikation in Jesus Regierung. Das ist genau das pure Gegenteil vom Weg des Mannes. Das Gegenteil, 180 Grad umgekehrt. Wie viele Menschen würden heute ein Kind in die Regierung wählen? Würdest du das? Wer würde ein Kind zum Präsidenten der USA wählen? Wir wollen keine Kinder in den Waisenhäusern. In den weißen Häusern, da wollen wir Personen mit Rang und Namen, Personen mit Yale- und Harvard-Abschluss, Anwälte und Wirtschaftskoryphäen, Politiker mit Erfahrung. Wissen und Gewandtheit sind hier gefragt. Jesus sagt, ich erziehe und forme eine Regierung, die international und global über allen Dingen steht. Glaubst du das? Das ist die Frage. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du nicht mitgewählt werden, sage ich jetzt mal. Der Segen dieser Regierung ist Leben im Überfluss mit Liebe, Gerechtigkeit und Freude, Frieden über alle Menschen und überall. Die Anforderung an diese Regierung heißt, keiner kommt in diese Regierung hinein, wenn er nicht zuvor wie dieses kleine Kind geworden ist. Das heißt nicht, du kommst in die Regierung und dann wirst du zum kleinen Kind. Du musst zuerst zum kleinen Kind werden, bevor du hineinkommst. Es gibt keine offenen Stellen für diejenigen, die diese Qualifikation verfehlen. Das heißt, Prüfung bestanden oder nicht bestanden, wiederholen. Prüfung bestanden oder nicht bestanden, wiederholen. So geht das. Bis entweder der Tod eintritt oder du in die Regierungskönigsherrschaft eintrittst. Eines der beiden Dinge. Die Folgen dieses revolutionären Konzepts sind so überwältigend und atemberaubend, dass es dabei auch kein Wunder ist, wenn die fleischliche Gesinnung da einfach nicht mehr mitkommt. Ganz logisch. Dann hast du entweder jetzt Freunde oder Feinde nach dieser Predigt. Sie ist völlig und ganz leer von jedem Verständnis, dass ein solch gewaltiges, transzendentales Prinzip zeigt. Und kann sie auch nicht oder gar nicht unterordnen und darin einreihen, in dieses griechische Stoicheo kommen. Es kann sich in diese Ordnung nicht einreihen, das ist das Fleisch. Die Folge und Wirkung davon, die für diejenigen, die sich den Anforderungen unterstellen, bereitet ist, ist jenseits von jedem Verständnis oder gar von jeder Vorstellung. Eines muss jedoch unmissverständlich klar sein, Jesus sagt nie kindisch, sondern meinte kindlich, was so viel heißt wie unterworfen, was man von vielen, wenn nicht den meisten Kindern in den westlichen und anderen Kulturen heute leider nicht mehr behaupten kann. Das heißt, ich habe euch schon erklärt, dass die hebräische Kultur damals, wie vielleicht auch heute, ich weiß es nicht, aber damals sicher eine andere Erziehung hatte wie heute. Deshalb konnte Jesus so ein Kind nehmen und es in die Mitte stellen und sagen, das ist das Muster. Wenn du das heute machst, hast du vermutlich Probleme, weil der gerade wieder mal ein Velo irgendwo abgestaubt hat oder dem Nachbar den Briefkasten umgekippt hat oder irgend sonst was gebosget hat. Ungehorsam und rebellisch ist. Das ist die Schwierigkeit heute. Also der diametrale Unterschied zwischen kindlich und kindisch wollen wir mal etwas näher betrachten, was es eigentlich heißt, kindisch zu sein. Wir schauen zuerst den Teil, könnte man jetzt sagen, den Negativen an, das Kindische. Und dann das Kindliche. Kinder können sehr selbstzentriert, ich-süchtig und egoistisch sein. Undankbar, manchmal unbeherrscht und mit Trotzanfällen tobend, ihren eigenen Weg erpressend, dabei kratzend und beißend und mit Tränen und anderen emotionalen Ausbrüchen ihren Zorn ausleben. Kinder denken oft nicht, bevor sie agieren, oft kontrollieren Bauch und die Lust ihr Verlangen. Zudem sind ihre Augen oft größer als das Fassungsvermögen ihrer Bäuche. Manchmal nehmen sie mehr und teilen auch nicht, was sie zu viel genommen haben, und manchmal nehmen sie auch, was ihnen gar nicht gehört. Kinder können sehr ungehorsam sein und mit einem Gesicht, das den ersten Preis einer Schauspielakademie gewinnen würde, alles zuvor Genannte und noch mehr davon verleugnen. Solch ein Benehmen ist kindisch. Wie bemerkenswert ist es doch, dass praktisch alle diese Eigenschaften in der Reflexion mehr oder weniger in allen Regierungen der Welt zu finden sind. Paulus beschreibt diesen Zustand bereits vor rund 2000 Jahren, wenn er sagt, in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Also hier sagt Paulus eigentlich drei Dinge. Das erste ist, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Das sind nicht die Zeiten, die da schwer sind, sondern die Leute in diesen Zeiten, die Menschen. Denn die Zeit ist ja nicht trügerisch. Die Zeit ist ja nicht prahlerisch. Die Zeit ist ja nicht ungehorsam, aber die Menschen, die in dieser Zeit leben. Das zweite ist, er zählt auf die Eigenschaften, die wir heute gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir darin leben. So sind wir aufgewachsen. Ein Fisch nimmt ja gar nicht wahr, dass er ein Fisch ist, weil er eben ein Fisch ist. Der braucht ja keine Analyse, um zu schwimmen. Der schwimmt einfach, weil er Fisch ist. Also wenn der Lügner einfach lügt und die Lüge als Wahrheit erkennt, dann lügt er ja gar nicht. Er nimmt sie ja gar nicht wahr als Lüge. Er kann sie auch nicht wahrnehmen, weil er ein Lügner ist. Und dann sagt er, die haben sogar eine Form der Gottseligkeit. Denn die singen Psalmen, die beten, aber die Kraft verleugnen sie. Und dann sagt er, so, jetzt hast du es gehört, jetzt hast du es gesehen, was sollst du jetzt machen? Von diesen wende dich weg. Das Schlimmste von allem sind die Gottlosen oder die Gottlosigkeit. Treulos gegenüber dem allmächtigen Gott und Schöpfer. Ohne Gottes Liebe. Du rufst sie in die Versammlung, dann sind sie wieder weg. Dann rufst du sie wieder, holst sie wieder, dann sind sie wieder weg. Lieblos. Offenbar ist, dass Jesus nie gesagt hat und gemeint hat, wir sollen kindisch werden. Solche Menschen haben, wie es das Wort im griechischen Originaltext sagt, eine kaputte, verdorbene Denkweise. Solche werden prompt von jeder Position und Regierungsstelle von Gott in seiner Königsherrschaft zurückgewiesen, weil sie nicht seine Söhne sind und sein können. Unreife, fehlende Erfahrung, Weisheit und Verständnis sind weitere Mangelserscheinungen der kindischen Menschen. Der Weise sagt in Sprüche 22, Vers 15, Narrheit ist gekettet an das Herz des Knaben. Die Rute der Zucht wird sie davon entfernen. Nicht die Rute der Zunge, die Rute der Zucht. Im Gegensatz dazu, was es heißt, kindlich oder wie ein Kind zu sein. Was ist das Wesen eines solchen Kindes? Sicherlich wunderten sich viele, die mit Jesus waren, was es damit auf sich hatte, wenn ein Mensch, der bereits erwachsen war, wie ein kleines Kind werden sollte. Wie sollte denn jemand seine Erfahrung, sein Wissen, Gelerntes, Gewohnheiten, Errungenschaften, Position, Ideale, Prinzipien, Werte und so weiter, sprich einfach alles, was er hat, loszulassen und zu vergessen. Viele mussten schon damals gedacht haben, unmöglich, und versuchten es schon damals nicht, solches überhaupt auszuprobieren und zu praktizieren. Niemand wollte und will seine häuslichen und heimlichen Gewohnheiten aufgeben und wiegt daher in seinem Herzen ab, was es ihn wohl kostete, die stolze und bewährte Position zu verlassen. So schauen wir uns einmal an, was Jesus und Paulus zu dieser Neuwertung im Weiteren sagt. Philipper 3,8. Ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Ach, hätten wir doch diesen Geist des Paulus, ich sage jetzt nicht des Christus, aber siehst du den Geist, den er hat? Das ist die Antwort aller Fragen, Geliebte. Lukas 14,25 sagt Jesus, da ging eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht davor hin und berechnet die Kosten ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, ha, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. So, das war eine der Kernfragen, ganz am Anfang meines Glaubenslebens, die mich konfrontierte. Ich mag mich erinnern, ich saß Stunden vor diesem Vers, an meinem Laptop damals, und ich hatte zu ringen, denn ich wollte ja, aber ich konnte nicht. Ich wusste nicht, dass ich nachher auf dem Weg vielen Geschwistern begegnen werde oder würde, die genau an diesem Punkt scheiterten. Irgendwo haben die angefangen zu bauen, aber sobald Kosten kamen, das heißt Verzichtserklärungen, wie Jesus sagt, da wurde der Turmbau abgebrochen. Ende der Durchsage. Warum? Die Kosten waren zu hoch. Deshalb sagt Jesus, du kannst nicht zwei Prioritäten haben. Das ist ein falsches Wort. Es gibt keine Prioritäten. Es gibt nur Singular, Priorität. Du kannst nicht Prioritäten haben, weil Priorität heißt erst. Du kannst nicht zwei Erste haben. Ich habe nur eine Priorität und die heißt Jesus. Denn ich kann ja alles verlieren, aber ihn nicht. Denn wenn ich alles habe und ihn nicht, habe ich nichts. Ich habe gar nichts. Das gehört ja mir auch gar nicht. Selbst mein Sohn ist nicht mein Sohn, ist sein Sohn. Das heißt, Jesus sagt, wenn irgendetwas in deinem Leben, und seien es deine Eltern, seien es deine Geschwister, sei es nun irgendetwas, das du um meinetwillen nicht aufgeben kannst, kannst du nicht mein Nachfolger sein. Wie ein kleines Kind zu werden heißt, demütig zu werden, so wie einer, der nichts hat, nichts weiß und nichts ist. Stolz, Eigennutz und jedes seelische Attribut müssen dabei abgelegt werden. Wie ein kleines Kind zu werden, heißt auch Revolution im eigenen Leben und den eigenen Gedanken. Revolution, das Wort kommt von Umdrehung, Englisch Revolve, heißt auch drehen, rotieren, sich erneuern. Dies war und ist ein absolut und notwendiger Teil für die Regentschaft im Königreich der Himmel. Gleich zu sein wie ein kleines Kind spricht auch von Unschuld, Niedrigkeit, Demut, bedingungsloser Liebe, Vertrauen und Abhängigkeit. Ein Kind vergibt und vergisst schnell, ist leichtgläubig in gutem Sinne gemeint, belehrbar, wissensbegierig, beeindruckbar, anpassungsfähig und biegsam. Kinder sind aktiv, haben einen offenen Horizont und sind Pioniere in jedem sich ihnen öffnenden Bereich. Sie teilen ihre Gefühle, Gedanken, Meinungen, Wahrheiten, Ideen und Wünsche unkompliziert mit. Die Sichtweise des Kleinsten, welcher der Größte im Königreich ist, sieht alles mit den Augen Gottes, den Augen der Liebe. Ich sage das nochmals, das ist die Sichtweise des Kleinsten. Der hat ein anderes Auge wie der Mann in dir. Das sieht mit dem Auge Gottes. Der Kleine sieht Christus in jedem Menschen und ist immer bereit, das Beste von jedem zu glauben. Warum? Weil die Liebe ist, diese Agape-Liebe ist, 1. Korinther 13, langmütig, gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, die werden weggetan werden. Seien es Sprachen, die werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Aber die Liebe sucht immer den Willen des Vaters im Himmel und freut sich in ihm. Denn die Freude im Herrn ist unsere Kraft, meine Kraft. 1. Petrus 2,1, da sagt Petrus, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und alle Heuchelei und Neid und alles Üble Nachreden. Und wie ein neugeborenes Kind seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst und zur Errettung werdet. Ein drittes Merkmal ist die Belehrbarkeit. Wie breitwillig Und wie vorbehaltslos glaubt ein Kind allem, was seine Eltern und Lehrer ihm sagen. Es wartet nicht auf eine Antwort, um sie dann mit Zweifel und Debatten zu widerlegen. Sondern bedenkenlos und ohne zu analysieren, nimmt es eine solche Antwort als Wahrheit in sich auf und versucht alles, was ihm gesagt wird, mit Eifer und Fleiß auszuführen. Ein Kind liebt bedingungslos, Kinder lieben die Unliebsamen. Hier betrachten wir die vierte Qualität eines kindlichen Wesens, die bedingungslose Liebe. Ein kleines Kind macht keine voreingenommenen Überlegungen über Profit und Verlust im Zusammenleben in einer Freundschaft, egal mit wem. Es redet und überzeugt sich nicht selbst oder nicht selber in einen Zustand, der da sagt, ich muss lieben, deshalb liebe ich oder werde ich lieben. Kinder lieben spontan und natürlich, weil sie nicht anders können. Man ist versucht, den Vergleich mit einem Fisch anzustellen. Der kann gar nicht anders als schwimmen. Warum? Weil er ein Fisch ist. Aber eigentlich heißt es ja, Gott ist die Liebe. Aber das heißt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und liebt wie Gott, denn die Kinder lieben spontan und natürlich. Rasse, Farbe, Glaube oder gar Position spielen bei der Freundschaft eines Kindes überhaupt keine Rolle. Kinder lieben oft auch Eltern, die sie missbrauchen und schlecht behandeln. Sie lieben das Nicht-Liebenswerte. Liebe ist der Wesensimpuls sowie Merkmal und Kondition der Kindschaft. Deshalb ist die Kindesnatur die beste Vergleichsmöglichkeit, wenn es um die Symbolik der Liebe geht. Nicht nur das, sondern auch die absolute Bedingung für das himmlische Königreich, dessen Szepter die Liebe selber ist, weil Gott die Liebe ist. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. Da steht geschrieben, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Glückselig der Mann des Königsreichs, der Gott mit ganzem Herzen liebt und ebenso seine ganze Schöpfung, Mensch und Kreatur, ungehemmt, uneingeschränkt, unverschämt und bedingungslos, weil dies ist die Natur und die Gesetzmäßigkeit der Königsherrschaft Gottes. Weiter heißt es, sorge dich nicht um deine Zukunft, ändere deine Gesinnung und werde wie dieses kleine Kind. Die fünfte Dimension und die Eigenschaft des Kindseins heißt Vertrauen. Im Lukas-Evangelium sehen wir, dass der gleiche Kontext um eine Dimension weitergeht, in dem Lukas schreibt, die Kinder. Lukas 18, Vers 15, sie brachten aber auch die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, verwiesen sie es ihnen. Vers 16, da heißt es, Jesus aber rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der Himmel. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Hier müssen wir einige seriöse Überlegungen anstellen. Fangen wir mal damit an. Hast du schon jemals beobachtet, dass kleine Kinder ihre Nägel abbeißen, dass die Nägel kauen? Sorgen sich die Kleinen, wo sie schlafen oder über Nacht sein werden? Hast du je gehört, dass die Kinder zueinander sagen, ich wundere mich sehr, woher wir unsere nächste Mahlzeit herbekommen sollen? Was ist denn mit den kleinen Buben, die sich Sorgen machen, ob es noch Stellen als Feuerwehrmänner gibt, wenn sie groß sein werden? Oder ein kleines Mädchen, das bedrückt ist wegen des zu erwartenden Studentensponsoring für ihr Studium in 15 Jahren. Kleine Kinder sorgen sich nicht um ihre Zukunft. Denn die Kinder leben im Heute, weil sie heute immer als Tag, als ihr Tag nehmen. Kinder leben durch Glauben, Glauben an ihre Eltern. Vater und Mutter versorgen und bereiten, was heute gebraucht wird. Sie sorgen sich nicht, ob ihre Eltern genügend Geld haben, um mit den Nachbarn Schritt zu halten. Kleidung, Haus, Essen, Sicherheit, sanitäre Versorgung und vieles mehr sind wichtig, vielleicht mehr oder weniger unentbehrlich, aber kein kleines Kind wird wegen oder für solche Dinge leben oder gar beten dafür. Denn die Söhne Gottes leben für ihren Vater und nicht für die Dinge. Wir Söhne Gottes leben nicht für die Dinge, sondern für unseren Vater im Himmel. Das ist der Unterschied. Da müssen wir noch viel lernen. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen, Geliebte. Vertrauensvolle kleine Kinder sind anpassungsfähig und biegsam. Sie kommen als Söhne Gottes, um den Willen ihres Vaters zu tun. Wer auch immer noch einen bestimmten Eigenwillen hat, kann unmöglich teilnehmen am Anteil oder Anteil haben in Gottes Regierung. Das verlangt und fordert geradezu heraus, die Gesinnung zu erneuern, damit wir nicht mehr aus dem babylonischen Wissenssystem dieser Welt funktionieren. Daraus geht auch klar hervor, dass wir in seinem Königreich lebend keine eigenen Rechte mehr haben und leben, sondern wie die kleinen Kinder ihren Eltern ganz und gar unterworfen sind, so sind wir es auch unserem himmlischen Vater gegenüber. Wir haben abgetreten, was der eigenes ist. Unsere Vorstellungen bestimmen unser Verhalten. Als Beispiel nehmen wir dafür eine Situation, die eine auswegslose Lage beschreibt. Wir stehen am Fenster eines Hochhauses, das sich gegen alle voreingestellten baulichen Maßnahmen öffnen lässt. Normalerweise kannst du diese Fenster nicht öffnen, die sind geschlossen an einem Hochhaus. Hinter, unter und über uns brennt es. In der Nacht können wir aus dem 30. Stockwerk den Boden nicht sehen. Das ist einfach dunkel da unten. Aber wir wissen natürlich, dass die Lage hoffnungslos ist. Eine Stimme in uns sagt, komm, spring. Und wir wissen, dass dies die Stimme unseres Vaters im Himmel ist. Würden wir da immer noch zögern, nur weil wir nicht sehen? Denke dabei auch an Jesus und Petrus im Sturm auf dem Wasser. Ach, wenn wir nur unseren Vater kennen würden, so wüssten wir genau, dass er uns nie hängen lässt. Das ist nicht die Art und Weise, wie ein Sohn mit dem kindlichen Geist über seinen Vater denkt und fühlen sollte. Denn das ist die Art und Weise, wie ein Sohn mit dem Kindesgeist der Sohnschaft von seinem Vater denkt und fühlt. Und dementsprechend handelt er natürlich auch. Der Sohn der Königsherrschaft, der diesen kindlichen Geist hat, ist sicher, dass in jeder Situation und in allen Umständen sein Vater ihn führen und leiten wird und ihn ins Leben befehlen wird nach seinem großen göttlichen Plan und Willen. Ich zweifle und argumentiere nicht, dass Glaube und Treue in einem, das heißt die allergrößte, erste und wichtigste Wesenseigenschaft ist, um Gott teilhaftig zu werden und in die Regierung Gottes hineinzukommen. Dieses Treuen kannst du nachlesen in der Worterklärung zur Bibel von F.H. Bader. Dann geht es weiter mit pflegeleicht und leicht im Unterhalt. Wenn diese Kindesqualifikationen in unserem Leben eingearbeitet werden, werden wir zu wahren Söhnen Gottes, die mit kindlicher Unschuld und einer liebevollen Gesinnung leicht zu unterhalten sind. Demütig vor Gott und den Menschen, bedingungslos vergebend, liebend, fürsorgend, allen Menschen gegenüber, dem himmlischen Vater in allem vertrauend, in allem und für alles ganz abhängig von ihm, im Vollbewusstsein, dass wir selber aus uns gar nichts tun können. Weder glauben, noch denken, noch sprechen. Absolut nichts. Weder wünschen, noch tun, weder wollen, noch vollbringen. Einander und allen unseren Übertretern die Sünden vergebend, egal wie groß die Schuld auch sein möge. Wir sind somit unvoreingenommen und tolerant gegenüber dem Nächsten, respektvoll gegenüber jedermann, ungeachtet der Rasse, Klasse und seiner Vergangenheit. Geistlich, wissbegierig, nicht geblendet oder gefangen in statischen, bewegungslosen Glaubensbekenntnissen. Menschenlehren und Traditionen der Älteren und Vorfahren belehrbar und gehorsam und gefügig in Gottes Händen. Den Grund dafür, dass so etwas überhaupt funktionieren kann und wir getrost in diese Dimension Gottes hineingehen dürfen, finden wir im Römerbrief. Dort schreibt Paulus in Römer 5, Vers 5, dass die Hoffnung aber beschämt nicht oder die lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn das immer noch nicht ausreicht, so dürfen wir uns der Aussage Jesus erinnern, Und in voller Gewissheit nach Matthäus 3,9 proklamieren, Gott vermag aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Das ist das, was Jesus sagt. Siehe dazu auf Jeremia 32, Vers 27 und Matthäus Kapitel 19, Vers 26, Hebräer 11, Vers 6. Das Vogelnest und der schlechte und gute Bauern. Ich gebe dir hier ein Beispiel über das Handeln Gottes. Da ist ein Bauer, der beobachtet, wie ein kleiner Vogel sein Nest in den Zweigen des Apfelbaumes nahe seinem Haus baut. Den ganzen Tag schleppt der Vogel Baumaterial an und verwebt es zu einem Nest. Am Abend zerstört der Bauer das Nest und zertrampelt es unter seinen Füßen. Nun darfst du raten, was am nächsten Tag geschah. Ja, richtig, du hast recht geraten. Dasselbe Spiel wie schon gehabt wiederholt sich. Der kleine Vogel fliegt hin und her und baut und der Bauer zerstört. Der Vogel konnte ja nichts verstehen und baute einfach wieder von Neuem. Erst am dritten Tag flog er zu einem großen Rosenbusch neben der Küchentüre und fing dort an, sein Nest zu bauen. Nach dem Instinkt und dem tiefen Standard des Verständnisses eines Vogels war der Bauer rücksichtslos und schlecht und verdiente sicher nicht, guter Bauer genannt zu werden. Da lächelte am Abend der Bauer und zerstörte nicht mehr und das Nest blieb, wo es war. Tag für Tag baute der Vogel weiter und stellte sein Werk fertig. Eier wurden gelegt, ausgebrütet und die Jungen großgezogen. Aber lange bevor dies alles geschah und die Jungen Flügge wurden, wurde der Obstbaum geschnitten und die Äste, wo der Vogel einst sein Nest begann, waren nicht mehr. Also siehst du, da hätte der schlechte oder eben gesagt der gute Bauer dem Vogel erlaubt, sein Nest weiterzubauen, so wäre alle die Hoffnung, das Nest und die Jungen zerstört worden und nicht gewesen. Der Vogel konnte nicht hinter den Frühling und Sommer sehen, der Bauer aber schon. Er sah und sieht, wie unser allweiser Vater den Anfang vom Ende und das Ende von allem Anfang. Das heißt, wenn wir einander anschauen und nicht mehr im Fleisch erkennen, sondern im Geist, so sehen wir vom Ende, vom Fertigen her, vom Vollendeten her. Der Sohn, der sich dem Vater unterworfen hat, hat eine neue Sensitivität erhalten, in welchem er lernt, Gott zu vertrauen in allem und allen Dingen, natürlich vor allem in denen, die er gar nicht verstehen kann. In Johannes Kapitel 13, Vers 6, da heißt es, er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Der Sohn mit dem Geist des kleinen Kindes hat diese Lektion gut gelernt und geht mit großem Vertrauen in ihn, der alle Dinge nach seinem Ratschluss ausführt, ohne Zweifel und Fragen. Denn hier heißt es, lehre und verstehe, indem du es tust. Hinterher wirst du wissen. Also ihr wisst ja auch, was Petrus dann gesagt hat. Er wollte sich ja dann ganz waschen lassen. Und dann hat ihm Jesus wieder erklärt, dass er überhaupt nichts verstehe, denn er sei schon gewaschen, es genüge, wenn er ihm jetzt die Füße wasche. Dann geht es weiter um sein Leben in Römer 5,10. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Kontextverse, die wir hier haben. Denn der Herr Jesus lehrt uns, wenn wir groß sein wollen in seiner Königsherrschaft, um die Nation in Abrahams Segen bedeutungsvoll segnen zu können, oder die Nationen, und die Stöhnen der Schöpfung aus ihren Wehen befreien zu können, müssen die Eigenschaften der kindlichen Natur in uns sein und überfließen. Sie müssen Standard und Lebensstil geworden sein, wenn wir demütig sind und wachsen, suchend, wissbegierig, erforschend, nachgebend, gefügig, treuend und lernend im Lauf mit Gott, so werden wir in dieses kleine Kind umgewandelt oder transformiert, welches nun der Größte im Reich der Himmel ist. Durch diese Etablierung oder durch die Etablierung dieser Prinzipien in das Naturell unseres Wesens werden wir mit Kraft angetan, um die Voraussetzung der Regel Gottes zu erfüllen. Das heißt, befähigt zu werden, die ganze Schöpfung aus ihren Wehen zu erlösen. Wenn wir befähigt sind, Gott voll und ganz zu vertrauen für alles, was wir brauchen, wenn wir wirklich in der Praxis all unsere Wege und alles, was uns berührt, und in unsere Erfahrung eintritt, in seine liebende Hand legen, wenn wir weiterfahren, ihn zu erkennen, in seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit, so wie ein Kind damit aufwächst, seine Eltern besser und besser zu erkennen und von ihnen zu lehren, wird es eine Erlösung und Befreiung geben, hinein in seinen unermesslichen und unerschöpflichen Reichtum seiner Gnade, in die Tiefe seines Verstehens, die unermessliche Weite seiner Weisheit und Erkenntnis, in die absolute Transparenz und Reinheit seines Wesens, der Allwissenheit seiner Gedanken und Gesinnung, der Gerechtigkeit seiner Wege, seiner unlimitierten Liebe, in die Omnipotenz seiner Macht, die Fülle seines Geistes, die Endlosigkeit seiner Gnade, die Freigebigkeit seiner Güte hinein, in die Unbestechlichkeit seines Lebens und der unübertroffenen Glorie seiner Majestät hinein in sein Leben. Das ist sein Leben. Nicht deines, aber seines. Du musst deines austauschen. Denn nicht mehr lebe ich, aber Christus lebt in mir. Nur in der Selbstverleugnung können wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Siehe dazu auch die Lehre Shammah und Echad, die Herrlichkeit Gottes. Wenn diese Kräfte in uns freigesetzt werden, werden wir gleichzeitig zu einem Kanal, durch den diese Segenkräfte oder diese Kraft des Segens in die Menschheit und in die ganze Schöpfung weiterfließen kann. Solch göttliche und mächtige Bestimmungen und Kräfte sind jenseits des Begriffsvermögens des natürlichen, fleischlichen Menschen. Wahrheit und Wunder lehren uns feierlich, wie es kommt, dass die wunderbaren und siegreichen Weisheiten des göttlichen Planes nicht im Kindischwerden zu finden sind, sondern im Werden wie ein Kind. Darin liegt der Schlüssel für den Menschen, an die Größe der Königsherrschaft Gottes teilhaftig zu werden. Um diese Gedanken hier etwas abschließen zu können, möchte ich gerne die Worte von Paul Müller einfügen. Was für eine praktische Lektion für uns, sagt er. Wenn wir durch den Geist gezeugt in die Königsherrschaft eingehen, so kamen und kommen wir als kleine Kinder. Wir kamen und kommen in die Königsherrschaft und sein Reich mit kleinem Wissen und Verständnis und keinerlei Erfahrung im Heiligen Geist. Das ist das typische Bild eines Neugeborenen. Als Übertreter und Sünder kommen wir einfach so hinein, wie wir eben sind. Wir bringen absolut nichts mit uns, was unseren Eingang verhindern könnte. Jetzt kommt die Königsherrschaft Gottes auf die Erde in einem viel größeren Ausmaß. Und in diese größere Herrlichkeit müssen wir als kleine Kinder hineinkommen. Wir haben die vergangenen Wahrheiten und Lehren hinter uns gelassen. Was gestern noch Wahrheit war und durch die Kirchenzeitalter hindurchging, ist entweder erfüllt oder in eine höhere Stufe der Herrlichkeit migriert, um vom Heiligen Geist in einer größeren Art und Weise erfüllt zu werden. Um in diese größere Herrlichkeit Gottes hineinzukommen, wie sie uns in diesen Tagen offenbar wird, müssen wir als kleines Kind kommen. In der geistlichen Wirklichkeit heißt das in der Praxis, wir fangen wieder von vorne an. Von Neuem, von Null. Als reifere Söhne Gottes erkennen wir jetzt die große Wahrheit und das Prinzip, dass wir geistlich nur wachsen können, wenn wir uns selber verleugnen. Wir wachsen durch Lehren und das können wir nur, wenn wir werden wie ein kleines Kind. Wir sind noch nicht dort angelangt, Geliebte. Und bei dem, was Gott alles für uns hat, noch weit entfernt. Dazu haben wir noch viel mehr zu lehren und von Gott und seiner Königsherrschaft zu erfahren. Römer Kapitel 14, Vers 17, da steht geschrieben, denn die Königsherrschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Apostel Paulus, unumstritten einer der größten geistlichen Leiter aller Zeiten, gibt folgende Erklärung und Deklaration dazu. In Philipper 3, Vers 13 lesen wir, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was dahinten und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Diejenigen, welche wirklich diesen neuen Tag sehen können und die größere Herrlichkeit der Königsherrschaft Gottes, vergessen wirklich, was da hinten liegt und strecken sich aus nach dem, was da vorne liegt. Sie pressen mit allem in die Position des hohen Rufes Gottes in Christus Jesus zum Preise seiner Herrlichkeit. Geliebte und Geheiligte des Herrn, pressen wir weiter gemeinsam in Gott hinein. Der Lobpreis Gottes zu seinem heiligen Ruf und seiner Bestimmung ist nicht weit entfernt von uns. Aber es bedingt dieses Pressen, dieses unaufhaltsame Drängen nach vorne in diesen Gott hinein zu pressen. Denn jedes Wort aus dem Munde Gottes wird vollkommen erfüllt werden. Wenn das Königreich mehr und mehr auf die Erde kommt, dann heißt es in der Offenbarung 21, Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dann und nur dann verheißen die gesalbten Worte Gottes in Jesaja 11, Vers 6, und der Wolf wird sich beim Lamm aufhalten und der Leopard beim Böckchen lagern. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Vers 17. Und die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Weiter geht's mit Vers 18. Dass der Säugling wird spielen am Loch der Otter und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Viper. Was für eine wunderbare und verheißungsvolle Neuwertung. In dieser Transformation, das Leben Christi und seines Gottes macht in der Königsherrschaft alles neu und transformiert jede Kreatur. Und ein kleiner Junge, der vergleichbar ein kleines Menschenkind ist, ein Überrest der Auserwählten, soll sie in die Fülle Gottes und seine Königsherrschaft führen. Dann werden Friede und Harmonie im Königreich Gottes überhand nehmen, und durch alle Kreatur überall. Und jedes Wort, das von unserem Vater ausgegangen ist, wird zur vollkommenen Erfüllung gekommen sein. So sehen wir nun den kooperativen Leib Christi, der ein Mann oder der eine Mann mit dem Haupt. Möge der Herr uns zu verstehen helfen, wie wichtig der gegenwärtige gemeinsame Weg mit Gott ist, indem wir diesen Weg in die Königsherrschaft, geführt durch den Heiligen Geist, gehen, machen wir die Transformation vom Alten ins neue Leben, vom Alten ins neue Zeitalter. Das heißt auch vom Vergangenen in Zukünftiges. Und dadurch ebnen wir den Weg und öffnen den Pfad in die Königsherrschaft Gottes, nicht nur für uns, sondern für die ganze Schöpfung, damit die Schöpfung uns folgt. Wir sind wahrhaftig das kleine Kind, welches im kooperativen Sohn, den Einmann Christus, die ganze Schöpfung aus den Todeswehen in die Fülle und Erlösung des Königreichs unseres Gottes bringt. Unser großes Dienstwerk, wenn du so willst, ist mit Sicherheit das Werk des Heiligen Geistes. Es ist vor den fleischlich Gesinnten unsichtbar, aber es führt die Schöpfung in die ultimative Erfüllung zu seiner Zeit, das heißt in die Erlösung. Ich sage es nochmals, für die fleischlich Gesinnten, auch für die fleischlich Gesinnten Christen, unsichtbar. Es ist nicht sichtbar, es ist nur für die Geistlichen sichtbar. Denn das kleine Kind oder dieser kooperative Christus-Mann-Organismus, der soll Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist bringen. Zum Berge des Herrn und seinem Zion, seinem Volk. Denn von dort soll es weiterfließen in die ganze Schöpfung und alle Nationen, alle Dinge neu machend, durch die souveräne Allmacht und Kraft Gottes, dem allmächtigen König der Könige, unserem Herrn Jesus Christus. Zum Abschluss hier, wir sind der Berg Zion. Wir sind das kleine Kind. Oder sofern wir das kleine Kind sind, sind wir der hohe Berg Zion. Amen.